Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 285 des Nur der FCM-Podcasts. Heute wieder live oder auch nicht live, je nachdem, aus Speyer. Und im Gepäck haben wir heute eine Niederlage, eine Heimniederlage gegen den SV Sandhausen, die aus mehreren Gründen einigermaßen ärgerlich war, worüber wir natürlich dann heute sprechen müssen. Und wir blicken natürlich voraus auf das nicht minder wichtige Spiel gegen Eintracht Braunschweig am Wochenende. Direkter Tabellennachbar. Da kribbelt es also auch schon einigermaßen. Und jetzt habe ich in der ganzen Aufregung auch direkt vergessen, noch unseren Podcast-Paten für heute lobend zu erwähnen. Das ist nämlich der Sascha. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung in dieser Folge, deren Themen ich jetzt gerade alle schon genannt habe. Und bevor ich mich jetzt hier noch weiter verhasple im Intro, hallo Thomas, grüß dich.
Hola.
Hola. Und wir haben, das kann natürlich jetzt keiner sehen, und Thomas kann es tatsächlich auch nicht sehen, aber wir haben heute für die heutige Podcast-Aufnahme
noch... Ich sehe es vor meinen geistigen Augen.
Thomas sieht es vor seinem geistigen Auge. Wir haben noch einen Zaungast für die heutige Aufnahme. Also falls hier ab und zu mal so die Stimme aus dem Off kommt oder so dumpf irgendwelche Hinweise zugeflüstert werden, dann... ist das unser heutiger Zaungast, bei dem es sich um unseren Alterspräsidenten vom Fanclub handelt. Wir haben es technisch jetzt leider nicht hinbekommen, ihn jetzt hier richtig vernünftig noch als Teilnehmenden in den Podcast reinzudübeln, aber das soll der ganzen Geschichte
noch,
hier heute...
Was noch viel wichtiger ist
kein als Abbruch das. Tun. Na, was denn?
Der beste Torwart des letzten Fanclub-Turniers.
Ja, natürlich. Also der Prädikatstorhüter, prämiert und ausgezeichnet. Er lacht schon hier neben mir. Genau, ist also heute hier so ein bisschen mit am Start und Souffleur, kann man sagen. Souffleur, genau. Ich würde sagen, wir fangen wieder klassisch an mit dem Blick auf unseren Nachwuchs. Und da hast du, Thomas, natürlich sofort im Kopf, wie unsere U23 gespielt hat, ne?
Ja, natürlich.
Naja, also Sieg ist jetzt nicht so schwierig, aber weißt du noch Gegner und Ergebnis? Zufällig?
Aber natürlich als
Du sollst jetzt hier keine Zeit schinden, um irgendwas zu googeln, Mann. Sollst du das jetzt hier aus dem Kopf machen?
Nix. Ach komm. Weißenfels, ich glaube, war Spitzenspiel, also Spitzenspiel, Anführungsstrichen, Erster gegen Zweiter. Und ich glaube, der FCM hat 6-0 gewonnen.
Ja, da glaubst du richtig. Und ich würde jetzt mal fast sagen, dass wir die Kategorie Blick auf den Nachwuchs bis zum Beginn der neuen Saison dann hier weglassen können, bis dann die U23 auch offiziell den Aufstieg klar gemacht hat. Aber die haben jetzt 8 Punkte Vorsprung. Bei 2 Spielen weniger und haben jetzt eben gegen den direkten, in Anführungsstrichen, Konkurrenten, haben die mal 6-0 weggeflext. Ich denke mal, das Ding ist definitiv mega durch. Kollege Sienza hat wieder ein Tor geschossen. Und wer auch ein Tor erzielt hat, ist Eldin Djokovic. Der hat nämlich den Auftakt gemacht, gleich in der 5. Minute. Ansonsten weitere Torschützen, Firas Romdane, Felix Vogler, Stefan Korsch und eben besagter Leo Sienza, der in der Verbandsliga angekommen ist, würde ich sagen, an der Stelle.
Herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
Ja, genau. Ach so, übrigens, Leon Schmökel hat auch gespielt und Tim Stadtmann wurde ausgewechselt für Leon Schmökel. Also
nein.
Insofern läuft es da auch richtig. Richtig gut. Ja, aktueller Trend bei der U23 hier, Sieg. Weißenfels hatte dann jetzt 3-mal in Folge verloren. Ja, die Kiste ist gegessen, glaube ich. Da müssen wir dann im weiteren Verlauf nicht mehr sonderlich viel drauf achten. Und kommen, würde ich sagen, sei denn du hast noch irgendwie Highlights von der U19 oder U17, was ich nicht glaube, zu unserem highlightigen, großartigen Spiel gegen den SV Sandhausen. Vom vergangenen, das war Samstag, ne?
Genau. Samstag, ja.
Bist du noch so on fire wie in diversen Telefonaten nach dem Spiel? Oder bist du inzwischen schon wieder so in der Woche angekommen, dass das sozusagen alles...
Nein, das geht doch bei mir immer ziemlich schnell inzwischen, das weißt du doch.
Was jetzt genau? Sich zu beruhigen oder sich wieder aufzuregen?
Nee, das sich beruhigen.
Ach so, okay. Ich habe einen Stichwortzettel gemacht. Ich habe tatsächlich...
Nein!
Doch. Ich habe tatsächlich während des Spiels, weil ich es ja nur nicht aufnehmen kann, noch nicht, einiges mitgeschrieben und aber nicht so viel. Gab ja dann zumindest in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr so furchtbar viele Highlights. Ja,
unfassbar.
Frage ist so ein bisschen wie...
Dann arbeiten wir doch das Spiel anhand deines wunderbaren Stichpunktzettels ab, glaube ich.
Meinst du? Ja.
Ja, aber...
Ja, also ich glaube, also meine...
Der wird ja hoffentlich chronologisch sein.
Ja, meine euphorischen Stichpunkte enden, glaube ich, mit dem 1-0 für Sandhausen in der 25. Minute.
Euphorische Stichpunkte?
Ja, ich habe angefangen, also pass auf, ich kann dir mal erzählen, was hier so steht. Ne? Ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, 10. Minute.
Sehr gern.
10. Minute, erster Abschluss. Des FCM, Torwart hält
Auch.
stark. So. 13, also, wenn du dich da irgendwie zu verhalten möchtest, dann sag
Ich,
das
nein,
gerne.
nein, nochmal,
Ansonsten.
ich habe dir das ja schon öfter gesagt. Wer bin ich, dir zu widersprechen?
Das war dein Vorschlag, dass wir mit diesen Stichpunkten
Ja,
anfangen. Aber alles cool.
deswegen habe ich ja gesagt, also ich werde dir gespannt lauschen.
Okay, und dann einschätzen, meinst du?
Ja.
Sehr gut. Okay, also 10. Minute, erster Abschluss, Torwart hält stark. 13. Minute, Atik nach Vorarbeit von Kondé und El Hankouri mit einer Abschlusschance. 22. Minute, Piccini per Kopf an den Pfosten nach Atik Flanke. 25. Minute, 1:0 Sandhausen nach einer Ecke, erster Abschluss Sandhausen. Dann habe ich aus irgendeinem Grund hier stehen, Expected Goals 0,19 zu 1,18. Und dann bin ich in der zweiten Halbzeit. Schon.
Ja,
Machen wir Braunschweig weiter, würde ich sagen, oder? Alles gesagt an der Stelle.
das spiegelt in etwa auch sehr gut den Spielverlauf in der ersten Halbzeit wieder.
Ja, also können wir vielleicht einfach mal mit einer Generalkritik starten und so anfangen, dass wir sagen, was für eine große Scheiße das war am Samstag irgendwie.
Findest du?
Naja, so, auch, so vom Ergebnis und von allem so. Ja, ich bin, glaube ich, schon noch ziemlich unzufrieden und auch
Echt?
ziemlich verärgert, dass wir da, ja, dass wir das Spiel verloren haben und dennoch noch so verloren haben gegen Sandhausen. Du nicht so. Wundert mich.
Nein, also ich bin ja grundsätzlich nicht mehr sauer, was den FCM betrifft, weil,
Ach so?
naja, nee, es ist doch, man hat sich, also ich habe mich jetzt inzwischen daran gewöhnt, dass wir gerne mal Aufbaugegner Tabellenregion spielen. Und eben nicht in der Lage sind, uns einfach mal dann, wenn es möglich ist, vom Tabellenkeller endgültig abzusetzen. Das können wir einfach nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das ein Problem dann in so einer Phase, das ein Einstellungsproblem ist, ob das ein Konzentrationsproblem ist, ob das ein, keine Ahnung, was für ein Problem ist, ich weiß es einfach nicht. Also, da kommt ein Gegner her, der hat 7 Spiele in Folge verloren, ist oder ich glaube von 7 Spielen 6 nicht gewonnen oder so. Also auf jeden Fall haben die eine ganz schöne Serie gehabt, wo sie nichts geholt haben. Dann kommen die hierher, du weißt, was dich erwartet. Da erwartet eine Mannschaft, die körperlich dagegenhalten will, eine Mannschaft, die ihr Heil wahrscheinlich in Standardsituationen suchen wird. Und du lädst die ein und tust denen halt genau den Gefallen, den sie haben wollen, indem du genau das bestätigst, was sie erwartet haben und worauf sie sich vorbereitet haben. Und da ärgere ich mich inzwischen nicht mehr drüber, weil das wiederholt sich ja teilweise, also wiederholt sich ja alle 3 Wochen inzwischen bei uns. Also von daher überrascht mich das auch nicht mehr. Deswegen kann ich mich darüber auch nicht mehr so ärgern. Zumindest nicht mehr 3 Tage danach. Nach dem Spiel war ich auch bräsig.
Ja. Na, ich habe vielleicht den Fehler gemacht, vorhin mir nochmal die Zusammenfassung und die Gegentore anzugucken. Also vielleicht hat mich das dann jetzt auch nochmal so ein bisschen angefeuert, das weiß ich nicht genau. Ansonsten, ja, alles das, was du sagst. Ich habe ganz viele so lose und diffuse Gedanken zu dem Spiel, und Dinge, die sozusagen sich, glaube ich, tatsächlich lohnen zu besprechen. Aber
Leg los.
ach naja, also man muss das, glaube ich, nochmal so ein bisschen unterteilen, so in so Sportliches und so ein bisschen auch die Diskussion danach. Weil in der Diskussion danach habe ich einige Male Unmut in Richtung Sandhausen gelesen. So nach dem Motto Anti-Fußball und alles doof und schwierig und so. Also da finde ich, sollten wir dann vielleicht nach den sportlichen Betrachtungen nochmal so ein bisschen drüber reden.
Ja, sehr gerne.
Genau, und dann, naja, geht es ja auch schon nochmal um die sportlichen Sachen. Ich fand, wie gesagt, also wenn ich jetzt hier nochmal auf meinen Zettel gucke und ich glaube, da lag ich jetzt auch nicht so ganz falsch. Wir haben halt in den ersten 22 Minuten 3 gute Abschlussgelegenheiten. Ich glaube, Thomas würde jetzt sagen, naja, waren aber auch keine Schüsse aufs Tor. Trotzdem kommt die Mannschaft ja sozusagen zu Abschlüssen so, und macht das Tor nicht, ärgerlicherweise. Ich glaube, ich meine, das ist jetzt wieder Reden im hypothetischen Raum, aber wenn wir in der Anfangsphase ein Tor machen, dann wird es für Sandhausen ein schwieriges Spiel. So. Und so ist es so, wie du sagst, Sandhausen macht mit der ersten Chance nach einer Ecke das 1-0 und das ist für die ja die perfekte Situation. So, ne? Also damit haben die eigentlich alles und mehr erreicht, was sie überhaupt erreichen konnten, und machen dann halt uns das Leben schwer. Das haben sie ganz hervorragend gemacht. Machen dann nachher noch das zweite Tor, da gucken wir dann gleich nochmal drauf und gewinnen das Spiel dann am Ende auch irgendwie verdient. Und wir haben keine Lösung gegen so ein Team mit in so einer
Genau.
Situation, mit einem Rückstand, ohne jetzt Sandhausen zu nahe treten zu wollen, ohne jetzt die großartige, naja, brillante irgendwie offensive Spielkultur, Flair oder sonst irgendwas. Die haben halt einfach die Bude gemacht und dann haben sie, ja, wie ich gerade sagte, uns das Leben eben schwer gemacht und das reicht. Das reicht gegen uns. Und das ist irgendwie für mich, was hatten wir da jetzt, den 27. Spieltag? Also mich ärgert es tatsächlich, dass es sozusagen 27 Spieltage lang nicht wirklich gelingt, also aus solchen Situationen gelernt zu haben und da irgendwie, ja, irgendwie was anderes anzubieten. So. Ja,
wir machen am 27. Spieltag die gleichen Fehler wie am 5.
Genau. Der Souffleur zu meiner Rechten hat jetzt gerade bestätigend genickt so, und den Zeigefinger gehoben. Davon gehe ich mal davon aus, dass das Zustimmung signalisieren soll.
Also genau. Was auch spannend ist, weil ich dir gerade hier nochmal die Spielstatistik präsentiert von Ultra Tendency Pioneering for Future vor mir habe.
Alter. Wir kriegen von denen übrigens kein Geld, ja. Disclaimer und so.
Steht da.
Glaube ich dir, ja, ja.
Ja, ich wollte es halt, wenn ich es schon vorlese, wollte ich es richtig vorlesen.
Na gut.
Ist ganz interessant. Also, vielleicht habe ich auch in der Schule nicht aufgepasst, aber wenn ich zwei Parteien habe und ich rechne zwei Kämpfe, eine Zweikampfstatistik zusammen, dann komme ich doch auf 100%, oder?
Ja.
Dann ist doch bei 100% Schluss.
Ja.
Gut. Okay, dann habe ich in der Schule richtig aufgepasst. Weil unser Spielstatistik-Präsentator Ultra Tendency, Pioneering for Future, hat eine Zweikampfbilanz aufgeschlüsselt von 58-44%. Das sind nach meiner Rechnung 102%. Irgendwas war da falsch.
Nee, noch das ist prüfen. Richtig so. Nee, Thomas, das ist so. Das ist richtig. So. Ich kann es ja auch erklären. Diese extra 2%, ja, ja, die kriegt Sandhausen.
Wieso?
Naja, weil die das Spiel ja gewonnen haben. So. Also die hatten sozusagen, die haben 2% mehr, weißt du, dieses Quäntchen mehr abgerufen. Und das drückt sich dann eben aus in diesem besagten 2%.
So. Ach so.
So ist das. Also eigentlich ist es 100%, aber da Sandhausen ja nur 102% an den Tag gelegt hat, ist das dann so oder so wahrscheinlich.
Ah, spannend.
Ja, keine Ahnung, aber wäre okay. Jetzt meine leinhafte
Frage. Also mal Spaß beiseite. Ich meine, ja. Das zeigt natürlich auch, du kannst zwar mehr Zweikämpfe gewinnen, was ja grundsätzlich erstmal nicht schleimig war. Du musst aber die wichtigen Zweikämpfe gewinnen.
Mhm.
Und die haben wir scheinbar verloren. Man ist immer nicht 2-1 verloren. Spannend ist auch, und das finde ich tatsächlich, das sagt halt, also wir, also es war ja auch im Stadion so, dass man so kurz vor Schluss dann, ja, wir hatten ja so viele Möglichkeiten und Chancen und wir hatten ja so viele Torschüsse. Ja, so, wenn ich mir jetzt das hier angucke, ja, also Spielstatistik laut präsentiert von, hatte ich ja gerade schon mal vorgelesen, 17-8 Schüsse, jetzt kommt's, Schüsse aufs Tor, 5-6.
Ah, krass, okay.
Das heißt, wir schaffen es nicht mal 33% unserer Abschlüsse auch aufs Tor zu bringen, der Gegner schafft es zu 75%.
Mhm.
So, und das ist halt auch so eine Geschichte, das zieht sich halt auch schon durch die komplette Saison. Also unsere Abschlüsse, das ist schlimmer als eine Schrotflinte. Also es ist beeindruckend, wie wir es schaffen, zu schießen, aber dabei nicht aufs Tor zu schießen. Es ist faszinierend.
Ja.
Und das ist halt auch eine große Schwäche von uns, die dir in solchen Spielen dann immer zum Verhängnis wird, wenn der Gegner dann es schafft, wie Sandhausen eben so eine auch, muss schon sagen, so eine krasse Effizienz auch an den Tag zu legen.
Ja, ja.
Dann kann es eben nicht sein, dass du bei 17 Abschlüssen in Richtung dieses Kastens da, wo dieses Netz drin hängt, dass du da halt nur 5 von aufs Tor bringst.
Mhm.
Ja, und teilweise auch vogelwild. Also mir fällt da spontan ein Abschluss von Silas Gnacker, 18 Meter vorm Tor, zweiter Halbzeit. Das wäre nicht mal ein Field Goal gewesen im Football. Also der ging, keine Ahnung, der wäre fast noch übers Tornetz, also übers Fangnetz hinter der Tribüne, also du weißt, was ich meine.
Mhm.
Der wäre fast noch übers Fangnetz drüber geflogen. Und das sind halt so Sachen, das geht nicht. Also du kannst dir gegen solche Gegner, das ist ja vogelwild.
Naja, das kannst du dir nicht nur gegen solchen Gegner nicht erlauben, das sollst du dir in der Regel klar, gar nicht erlauben, würde ich sagen.
Ja, und das ist natürlich, aber das relativiert natürlich auch, weil ja Christian Tietz auch auf der Pressekonferenz davon redete, er hätte 10 Einschussmöglichkeiten gesehen, wo wir Tore hätten schießen können. Also wenn wir 5-mal aufs Tor schießen, frage ich mich, welche 10 Einschussmöglichkeiten er meinte. Aber gut, anderes Thema.
Ist ja, halt
auch Betrachtungsweise, wie sieht jeder so ein Spiel selbst.
Ja.
Aber wenn 5 Bälle aufs Tor gehen, können nicht 10 reingehen. Also das ist ja Quatsch. Verstehen wir, was ich meine.
Ja, ja,
so.
Ja.
Und dann entsprechend, also interessant auch, und dann sieht man halt auch, dann passt das Ergebnis halt schon, auch wenn diese Statistik sicherlich nicht so nicht so berühmt ist und nicht so anerkannt wird, aber es ist halt doch trotzdem ein Indikator, wenn man sich mal die Expected Goals anguckt, stehen wir bei einem Heimspiel gegen den Tabellenletzten bei 1,35 und der Tabellenletzte steht bei uns bei einem Expected Goals von 2,01. Also das spiegelt dann natürlich auch ein Stück weit das Ergebnis schon auch wieder.
Ja,
Und das
definitiv.
möchte ich da auch anschließen. Also ich bin auch der Meinung, und da war ich nach dem Spiel auch nicht der Einzige, der dann das aus dem Stadion rausgegangen ist. Ich fand auch, der Sieg für Sandhausen war absolut verdient.
Ja, das sehe ich auch so. Das ist aber sozusagen ja die Bewertung des Spiels. Das wollten wir nach dem sportlichen Kram machen. Wobei das ja eigentlich wahrscheinlich nicht wirklich gut zu trennen ist, ne? Dann machen wir es
Aber wir können ja
nochmal.
gerne nochmal, du hast ja, du hast,
Was denn?
du hast ja wirklich dann nach dem 1-0 von Sandhausen kam dann bei dir nichts mehr auf deinem Zettel oder wie? Also, weil wir hatten ja noch ein Gegentor und dann hatten wir ja auch noch selber ein Tor.
Ja, warte mal, habe ich das Gegentor von Sandhausen überhaupt noch aufgeschrieben? Wie geht es denn eigentlich mit meinen Stichpunkten weiter? Genau. Also, ich habe dann, also bei meinen Stichpunkten geht es so weiter. 51. Minute, Piccini mit guter Möglichkeit, scharf und flach, aber dankbar für den Keeper. 62. Minute, Ito aus der Distanz, links vorbei, knapp. 70. Minute Chance Checker und 78. Minute Ito per Kopf. Super Gelegenheit rechts vorbei. So, und irgendwann hat der Sandhausen nochmal ein Tor gemacht halt. Das war dann wahrscheinlich nach der 78. Minute, oder?
Nee, das war vorher.
Das war
Also
vorher.
die Chance von Ito, da stand es 2-0.
Ach so, okay. Ja, naja, aber das waren zumindest, also das spricht zumindest für das, was du gerade sagtest, dass wir zwar Chancen hatten, aber eben nicht aufs Tor, die nicht aufs Tor bringen. Und ich habe dann offensichtlich einfach nur geguckt, okay, wie verhalten wir uns denn jetzt in dieser Rückstandssituation und habe das Tor von Sandhausen hier gar nicht nochmal, gar das zweite Tor gar nicht nochmal gewürdigt. Oder fand es halt so grotesk. Schöne Grüße an Amara Kondé, dass ich es einfach gar nicht mehr aufschreiben konnte. Ach so, und den Treffer von Piccini habe ich ja auch gar nicht mehr notiert, siehst du?
Na, wobei, das war natürlich schon Marketor des Monats, ja.
Ja, das war
Also,
eine schöne Geschichte. Auch
das
schön herausgespielt, also sozusagen auch
war schon
schön vorbereitet
ziemlich
sozusagen.
geiles Tor so, aber eben nicht ausreichend. Und ist auch wieder bezeichnend für mich persönlich, dass ein Innenverteidiger im Rest der Leute auf dem Rasen zeigt, was ein Torschuss ist. Also, ich verlange ja nicht, dass jeder solche Tore schießt, aber ich erwarte schon, dass man freistehend mit Zeit einen Ball zumindest aufs Tor bringt und den Torwart zu einer Reaktion zwingen kann und eben nicht das Ding 17 Meter über die Querlatte donnert.
Ja, das kriege gerade, ich krieg hier gerade einen Zettel gereicht. Sein viertes Saisontor steht jetzt hier übrigens.
Ja, das ist schön.
Naja, von unserem Innenverteidiger.
Ja, super. Super.
Gott, genau.
Ja.
Wollen wir über die Tore nochmal sprechen? Ich glaube, wir müssen, ich glaube, wir müssen,
Welche?
nein, die Gegentore. Also
Ach so,
das Piccini-Tor, ich glaube, das haben wir jetzt gerade schon gewürdigt und
ja,
gesagt
Traumtor,
hier,
wunderschön.
also geiler Abschluss, aber eben auch geil vorbereitet, wie ich finde.
Ja,
So,
man wird, er wird ihm halt in den Lauf gespielt, er nimmt mit und schließt ab. Ja, okay.
ich fand das schön, mich unterhält
Ja,
sowas.
alles gut, alles gut.
So,
War halt direkt gespielt, genau.
genau, ich bin angesichts des Spielstands auch mit wahrscheinlich wenig zufrieden gewesen. So, das Gegentor. Also Sandhausen kommt nach meiner Erinnerung in der 25. Minute eigentlich überhaupt erstmal, tritt offensiv überhaupt erstmal in Erscheinung und es gibt eine Ecke. So.
Ja, erstmal, und vorher gab es ja noch einen Freistoß.
Ja, den habe ich jetzt schon wieder gar nicht mehr im Kopf.
Vorher, nee, das Interessante ist ja, vorher gab es ja einen Freistoß,
Okay.
in der Sandhäuser in die Mauer knallt.
Ja.
Sie dann versuchen nochmal und dann, ich glaube, die Ecke, die ist gar nicht nötig. Also die Ecke, die muss dann gar nicht passieren, weil irgendwas vorher passiert. Aber und dann kommt die Ecke, genau.
Genau, so, und da gibt es eine Ecke und vorhin in der im
Die
Vorgespräch,
erste.
genau, im Vorgespräch mit dem Alterspräsidenten stellten wir fest, dass wir im Strafraum ein zahlenmäßiges Verhältnis hatten von 9 Weißen zu 5 Grünen.
Ja,
So.
nee, das reicht. Also
Ja.
für den Gegner.
Reicht ja ganz offensichtlich.
Wir hätten
Genau.
wahrscheinlich 17 gebraucht.
So, und da ist dann so meine erste, wieder mal stehe ich auch zu, völlig naive, Fußball nicht selbst gespielt, nicht selbst wirklich gespielt haben, eine Laienfrage. Es muss doch möglich sein, wenn du für jeden Spieler des Gegners, der da im Strafraum rumturnt, eigentlich 2 Spieler der eigenen Mannschaft hast, ja, die so, es muss doch möglich sein, dann zumindest mal sozusagen also Körper zuzuordnen, oder? Also irgendwie zu sagen, du nimmst diese Person, du nimmst diese Person, du nimmst diese Person und dann hat auch jeder einen Mann und dann ist doch, also und wenn dann trotzdem ein Tor fällt, weil es irgendwie einen tollen Kopfball gibt oder das athletisch krass gemacht ist oder wie auch immer, okay. Aber was ja passiert war, ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, und ich glaube aber ja, dass der Typ, der schießen kann im Strafraum und derjenige, der das Ding letzten Endes mit der Brust reinlegt, die sind beide knochenfrei. So, und wenn du aber ein Verhältnis von 9 zu 5 hast, dann verstehe ich nicht, wie das passieren kann.
Das waren auf jeden Fall schon mal 6, sehe ich gerade.
Es waren 6. Oh, Entschuldigung, da
Es
möchte
waren
ich, okay, alles
6.
klar. Dann, das ändert alles. Das ändert alles natürlich in der
Ja, aber
Einschätzung.
trotzdem, es
Ich
ist ja
meine,
trotzdem,
was
es ist
zur
ja trotzdem
Hölle?
abenteuerlich. Es ist ja trotzdem abenteuerlich. Ja, aber ich
Es
sehe es
ist.
gerade hier nochmal. Ich habe es jetzt
Ja.
nochmal gerade laufen hier, die Highlights. Oder warte mal, jetzt gucken wir. Ich gucke mal, ich mache mir gerade mal den Spaß und gucke mal. In dem Moment, wo der den Ball aufs Tor schießt, seinen Kontakt hat. Das ist abenteuerlich. Das ist wirklich abenteuerlich. Weil spannend ist wirklich in der Szene, ich weiß nicht, ob du das, also wie, ob du das in Erinnerung hast, die stehen ja so drei Sandhäuser, dann ist ein bisschen Platz und dann nochmal drei Sandhäuser. Dann
Ja.
laufen die ja so ein bisschen durcheinander. Ja, und unsere haben gedacht, weil wenn ich mir das jetzt angucke, unsere stehen mit 1, 2, 3, 4, 5 Mann, ich sag mal so, auf einem Radius von, ja, sagen wir mal, auf einer Fläche von 4, 5 Quadratmetern. Und die Sandhäuser haben sich ordentlich verteilt. Aber bei dem Sandhäuser, der den Ball kriegt, steht keiner.
Ja, das meine ich ja. Genau.
Also nicht, also die stehen halt, da stehen halt schon welche, aber die stehen halt locker einen Meter weg und gucken alle zu. So, und wenn du jetzt den das weiterlaufen lässt, wenn er dann durchläuft, der hinten, ich weiß nicht, wer es ist, man kann es leider nicht erkennen. Es macht, also unser Verteidiger macht eine schöne Bewegung, macht den Oberkörper nach hinten und guckt. Und der Sandhäuser läuft halt einfach durch. Also geht halt, macht das, was man da in so einer Situation macht. Der ist ja nicht mal Stürmer, der ist ja Verteidiger. Läuft halt einfach zum Ball. Und unsere gucken zu und bleiben stehen und machen
Genau,
so,
genau.
ja, nur was macht der da? Tor. Mist. Also, das ist schon, also so Standardverteidigung ist schon bei uns echt abenteuerlich, ja.
Ja, und Leon Belbel ist es, glaube ich, der es abseits aufhebt, weil er quasi
Gut, das
da
ist,
noch mit
ja.
auf der Linie ist. Darüber hatten wir vorhin auch noch
Ja,
mal kurz gequatscht. Jetzt kriege ich das natürlich
das.
alles nicht mehr hin, warum das irgendwie nicht mehr zusammen, warum das irgendwie notwendig und gleichermaßen aber eigentlich auch doof war, was man aber
Ja,
Belbel nicht anlasten kann so richtig.
er geht dann halt zum kurzen Pfosten hin. Das würde ich ihm jetzt nicht. Das, also da jetzt mit einer Abseitsposition oder vermeintlichen Abseitsposition zu kommen, weil er da nicht rausholt, bei einer Ecke, finde ich, es wäre abenteuerlich. Also.
Ja, wir hatten das irgendwie, ich krieg das bloß nicht mehr so richtig zusammen. Wir hatten das vorhin anders diskutiert. Er macht normalerweise, also irgendwie war die Diskussion, er macht einen Schritt raus normalerweise, ne? Weil er weiß, dass der Torhüter dann irgendwie den kassieren wird, den Ball. So war es doch, oder? Es wird wohlwollend genickt. Ich bin ein bisschen stolz, dass ich mir das gemerkt habe.
Der Torwart kann den Ball ja auch nicht kriegen in der kurzen Ecke.
Jetzt brauche ich Hilfe.
Der Torwart kann auch den Ball in der Szene in der kurzen Ecke gar nicht kriegen, wenn er da hingeht. Oder weil er doch viel zu weit in der Mitte steht. Also ich finde die
Ja,
Bewegung von
ja.
Bälbel schon richtig, da zurückzugehen zum Pfosten hin und da den Pfosten abzudecken. Das Problem ist einfach, dass in der Mitte komplett geschlafen wird, mit zu
Ja,
fünft.
genau, das auch, ja, richtig, genau. Ja.
Das kann man jetzt Bälbel in Meinung nicht
Nee,
anlassen.
wollte ich auch.
So.
Nee, darum ging es mir nicht. Also ich wollte das auch nicht Belbel anlasten so, weil ich glaube, da muss das machen in der Situation schon alles cool. Das hat dann nochmal einen anderen Hintergrund, aber wie gesagt, das ist jetzt alles wieder gefährliches Halbwissen, weil ich einfach weil ich sozusagen so geistig umnachtet bin, dass ich eine Unterhaltung von vor ungefähr einer Stunde nicht mehr richtig rekonstruiert kriege. Es ist traurig, aber egal. Spielt ja auch keine Rolle. Auf jeden Fall ist das eine Situation, in der eben also zwei Spieler auf jeden Fall knochenfrei sind, die nicht frei sein sollten, und es entsteht dann sozusagen das Tor, und dann ist die Situation für Sandhausen, wie vorhin schon mal gesagt, halt einfach irgendwie perfekt. Weil sie halt, naja, das machen müssen, was sie sehr, sehr gut können, nämlich einfach giftig, eklig und unbequem sein und dann zugucken, wie wir uns sozusagen vorne abmühen. Und dass dann halt nicht weiter irgendwie was passiert ist, sieht man ja auch so ein bisschen an den Stichpunkten und an den Highlights und so, die dann halt nicht vorhanden waren. Und ich frage mich jetzt, das ist eine Sache, die mir auch durch den Kopf geht so, ich kann das jetzt nicht belegen, ja, also ich kann das nicht, ich habe das jetzt nicht nachgehalten, ich habe das jetzt nicht empirisch belegt, ich habe jetzt nicht alle Gegentore nochmal angeguckt, aber mein Gefühl ist, dass wir schon ja anfällig sind bei Standards, und dass wir anfällig
Das
sind bei, dass wir
ist
und
kein
das
Gefühl.
naja und dass wir
Das ist
anfällig sind bei
Fakt.
Standards, weil sozusagen Zuordnungen nicht hinhauen oder die Gegenspieler dann eben einfach mehr Raum haben, als sie haben sollten. Der Punkt, den ich machen will, ist: Wie kann es sein, dass wir am 27. Spieltag noch über diese Problematik sprechen? Also
Das ist
irgendwie,
eine sehr gute Frage.
nee, also die, also aber wirklich ernst gemeinte Frage, keine
Eine
ketzerische,
Frage für eine
keine,
PK.
ja, so, also das ist
Ja.
doch, das, also ich bin jetzt, ich gucke da wirklich ja mit einer, also wirklich fußballerischen, naja, Zuschauer- und Laienperspektive drauf und frage mich dann, wenn das Gefühl ist, dass wir immer wieder hinten die gleichen Fehler machen, dann ist das für mich gewagt, das am 27. Spieltag immer noch konstatieren zu müssen. Finde ich schwierig. So, und frag mich
Ja.
da, was da eigentlich nicht passiert. So,
Ja, das ist eine gute Frage und die würde ich gerne auch mal gestellt hören auf einer Pressekonferenz. Warum wir nach 27 Spielen immer noch über die gleichen Fehler sprechen, die wir am ersten, zweiten, dritten und vierten Spieltag gemacht haben?
ja.
Warum ist das so? Das würde mich auch brennend interessieren.
Genau, und vor allem bei Sachen, die glaube ich trainierbar sind und so. Also die man, glaube ich, einfach einstudieren besser machen kann. So. Naja, gut.
Das war jetzt nach Standards, glaube ich, das 17. Gegentor.
Ja, das, wie gesagt, ich habe da keine Statistiken, das weiß ich jetzt nicht,
Ich
aber
glaube, nach Ecken, glaube ich, das 13. oder 14.
ja.
Das heißt, du kriegst jedes zweite Spiel, kriegst du ein Gegentor nach einer Ecke.
Genau.
Das ist Wahnsinn.
Ja, das ist schon eine ganze Menge. Ja, naja, und dann das zweite Tor, also das 2-0, wo der Käse für mich dann halt komplett gegessen war. Da musst du mir jetzt bitte nochmal, also da habe ich eine, da musst du mir
Warum
jetzt
ich?
bitte, da,
Jetzt ich wieder.
na wieso nicht? Also ich meine, ich bin ja der noch weniger Ahnung hat. Was macht eigentlich Amara Kondé in der Situation? Wie ist denn die Situation eigentlich überhaupt? Also es gibt einen Freistoß, der wird schnell ausgeführt, wird dann scharf vors Tor gespielt und Sandhausen kann dann einschieben. Was macht eigentlich Amara Kondé in der Szene?
Hinfallen.
Der liegt erstmal eine Weile und springt dann, als er sozusagen merkt, das Spiel geht weiter, springt er halt auf und spielt weiter, als wäre er nichts gewesen. Ne? So. Ja, schwierig. Also kannst du mich da irgendwie noch mal so ein bisschen
Nö.
durchführen,
Nein, tatsächlich,
was da
also
eigentlich
ich,
überhaupt passiert? So.
also ich kann dir ja da grundsätzlich noch weniger sagen als du, weil ich war Luftlinie gefühlt 120 Meter davon weg.
Ja, du hättest es jetzt wahrscheinlich höchstens noch mal in der Wiederholung oder in den Highlights noch mal sehen können, wahrscheinlich. Ne? Aber klar, im Stadion siehst du
Genau.
es natürlich gar nicht. Also
Also,
das ist ja logisch.
im Stadion hab ich nur gesehen, dass der Gegner einen Freistoß hat und der dann diesen Ball halt in die Spitze spielt und da habe ich zum Kumpel gesagt, guten Morgen. So. Weil du hast ja gesehen, unsere gucken alle noch in der Weltgeschichte rum, während Sandhausen dann diesen Freistoß ausführt.
Ja, genau.
Ja, und dann war der Ball im Tor. So, das war jetzt aus meiner Sicht im Stadion auf diese Szene.
Genau, naja, und im TV beziehungsweise in der Wiederholung, da sieht man dann eben, dass es davor noch so eine Art Techtelmechtel mit Amara Kondé gibt. Da geht er irgendwie zu Boden, liegt dann da, wälzt sich da so ein bisschen, wie Fußballer das eben so tun, wenn sie kurz vorm Exitus sind. Und dann wird der Freistoß ausgeführt. Amara Kondé springt auf, aber leider wahrscheinlich 10 Sekunden zu spät und kann dann da halt nicht mehr wirklich eingreifen und der Ball ist im Tor. Also auch da will ich jetzt Amara Kondé nicht 100% Schuld an diesem Tor geben, sondern da haben, glaube ich, noch ein paar mehr Leute so ein bisschen ja, so ein bisschen gepennt. Aber interessant ist auf jeden Fall, dass das für mich wieder so ein Beleg ist für diese ganze Fußballer-Theatralik, denn wenn er da so aufspringen und weiterlaufen kann, dann kann es ja vorher nicht so schlimm gewesen sein. Dann, so, und wenn man dann vielleicht diese Rumeierei, alles ist schlimm, man muss mir jetzt drei linke Füße amputieren und so weiter, halt einfach mal vielleicht sein lässt,
Man
dann entstehen halt
könnte
solche
auch
Szenen
einfach
halt.
stehen bleiben.
Ja,
Ja,
oder
es
so,
ist,
genau.
ja, es ist
Ja, oder
kein.
hinfallen und wieder aufstehen, weißt du, und sagen halt hier, okay,
Nee,
scheiße.
man könnte auch einfach stehen bleiben. Also, es ist halt. Also, wenn es, ich hab mich mal erkundigt, also, wenn es so ist, weil das, ich habe mir jetzt das gerade in der Heilung angeguckt, also, ich sehe da jetzt nicht viel, muss ich sagen. Also, ich sehe nur, dass er da mit dem Gegenspieler steht und auf einmal fällt er um. Also, wenn er ihn jetzt, sollte es so gewesen sein, dass er ihn auf den Fuß tritt oder was auch immer, oder Knie an Knie oder keine Ahnung was, und der Schiedsrichter sieht es, dann muss der Freistoß wiederholt werden. Schiri hat es aber nicht gesehen, der hat ja, also du siehst das in der Szene gerade, die ich gesehen habe bei den Highlights, der guckt halt zum Ball, was ja auch seine Aufgabe in der Szene ist. Und ja, und deswegen kann der Schiedsrichter das in dem Moment nicht sehen, wenn jetzt dann tatsächlich ein Kontakt oder ein Foul gewesen sein sollte. Aber ich frage mich halt auch, und das schließt dann das an, was du gerade gesagt hast, muss ich denn da zu Boden gehen? Oder bleibe ich nicht einfach stehen und sage, Alter, versuch's doch gleich nochmal.
Ja, ich
Ja,
sag mal
so.
so, ich meine, Barış Artık hätte da jetzt eine klare Antwort drauf. auf diese,
Also
auf diese Frage.
es ist halt wirklich, aber das ist halt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und mich ärgert das auch. Und wenn du dann halt so ein Tor bekommst, ist es halt noch komplett unnötiger, dann da immer gleich auf Aua Aua zu machen. Und dann kurioserweise ja dann, wie du schon sagst,
Eben,
als der Ball dann im
eben.
Spiel ist, wie durch Wunder, Heilung, als dann gar nichts mehr gewesen und dann läuft man wieder und kann dann auch sehr vehement mit dem Schiedsrichter diskutieren, vor lauter nicht mehr Schmerzen im Arm.
Ja, genau, das ist wahrscheinlich
Also,
sozusagen diese Euphorie, dass der
ach,
Schmerz endlich vorbei ist, weißt du
aber
so.
das betrifft ja, also
Also.
das kotzt mich ja generell am Fußball an. Das ist ja jetzt unabhängig von der Situation. Das ist ja eine Geschichte, die ist ja generell zum Kotzen. Also es war ja auch, Sandhausen hat es ja dann auch auf der Spitze getrieben teilweise. Und dann wurde dann 88. Minute sich hingeschmissen und dann hatte man auf einmal einen Krampf. Und vorher lief man aber noch wie ein junger Gott da im Vollsprint über den Platz und dann hatte man auf einmal einen Krampf und ach, das ist alles, diese ganze Theatralik, das ist sowieso zum Kotzen inzwischen. Aber in der Szene frage ich mich halt auch, warum bleibe ich nicht einfach stehen, guck den an, sage so, gucke mal, kannst du machen, was du willst, ich falle hier nicht um. Weil das ist ja auch so eine Sache, da möchte ich auch nochmal drauf eingehen, weil mich das halt auch schon ein Stück weit beschäftigt. Das waren ja, also in der Statistik stand dann, glaube ich, 27 oder 28 Fouls durch Sandhausen. Es ist halt auch immer, also da, ich frage mich schon, ist es denn immer nötig zu fallen? Weil das ist doch genau das, was der Gegner will. Sandhausen hat doch nach dem 1:0 genau das gewollt. Die haben das Spiel immer wieder durch kleine Sachen verlangsamt, immer wieder auch durch kleine Nicklichkeiten, immer wieder so. Aber da waren halt auch Fouls dabei, wo ich mir denke, da müssen unsere Spieler nicht fallen, da kann man auch weiterlaufen. Und eben den Spielfluss beibehalten. Ich muss mich dann nicht kurz hinter der Mittellinie, weil ich leicht am Trikot gezupft werde, muss ich nicht, mich nicht dreimal drehen und dann stehen bleiben. Nee, dann reiße ich mich los und laufe weiter. Das sind halt, also man hat es halt zugelassen, dass der Gegner mit seinen Aktionen, die er da gestartet hat, die völlig legitim sind, weil wir das beim Stand von 2:0 genauso machen würden, hat man es halt geschafft, Sandhausen hat es geschafft, in die Köpfe unserer Spieler zu kommen.
Ja, das ist,
So.
glaube ich, ein ganz guter
Und
Punkt, ja.
so, und damit war das, und damit war das Ding, ja, damit war die Sache schon mal durch. Ja, da haben sie dann geschafft, was sie wollten. Sie waren in unseren Köpfen. Das hast du ja auch gesehen anhand der vielen Meckereien, anhand der vielen Lamentiererei. Hast du ja gesehen, die sind definitiv drin in den Köpfen. Ja, man hätte auch einfach sagen können, ja, lass die machen. Wir ziehen unser Ding durch und gut ist. Aber eben auch das, was ich gerade sage, diese, ja, man kann schon sagen, man sagt das ja auch gerne mal, diese Cleverness dann, ja. Also es gab eine Szene in der ersten Halbzeit. Das war kurz vor Schluss der ersten Halbzeit. Da gewinnt Sandhausen in der eigenen Hälfte, so 10 Meter hinter der Mittellinie, den Ball. Und der Spieler von Sandhausen, der den Ball hat, läuft dann durch. Und von uns laufen 4 Spieler nebenher. Und der läuft bis zum 16er und schließt ab. Schießt dann Gott sei Dank weit vorbei. Aber er schließt ab. Und unsere laufen halt nebenher und geben Geleitschutz. Zweite Halbzeit. Wir kommen in eine Umschaltsituation. Und bevor überhaupt wir eine gefährliche Situation kreieren können, hält der Sandhäuser Spieler unseren Spieler fest. Kriegt eine gelbe Karte wegen taktischen Foul. Sandhausen kann aber seine zwei Ketten hinten stellen und ist alles gut. Diese Cleverness fehlt uns halt auch komplett.
So, und jetzt
Da in so
kommt,
einer Situ
ja.
da in so einer Situation, da einfach auch mal den Gegenspieler, ja, wenn es sein muss, einfach festzuhalten. Du musst doch den nicht rüde umgrätschen. Aber einfach ein kurzes Halten an der Schulter, dass er aus dem Tritt kommt, dass der Schiedsrichter pfeift, sagt, dann ziehst du dir halt die gelbe Karte. Mein Gott. Aber wir laufen zu viert nebenher und gucken zu, wie der dann aufs Tor schießt.
Ja, an der Stelle lohnt vielleicht ein Zitat von Rainer Kallmund, der in der Zeitung mit den vier großen Buchstaben uns den Sendungstitel schon erzählt hatte, nämlich: Wir sind doch nicht beim Eiskunstlaufen. Oder wir sind ja nicht beim Eiskunstlaufen. Das passt an der Stelle, glaube ich, ganz gut. Weil, genau, also sozusagen dieses Cleverness, ein bisschen eklig, ein bisschen gittig und so weiter, genau, das fehlt bei uns ein Stück weit und das bringt uns, und das ist eine schöne Überleitung, das bringt uns eigentlich perfekt, finde ich, auch zu der Bewertung dieses Spiels, weil es in meiner Wahrnehmung einige Leute gegeben hat, die sich über genau diese Spielweise der Sandhäuser so aufgeregt haben und dann, naja, ich ab und an gelesen habe, sowas wie, die haben jetzt ungerechtfertigt gewonnen, weil die haben halt so Antifußball gespielt und so weiter, wo ich mir dann so denke,
Was ist Antifußball? Also grundsätzlich würde ich gerne mal wissen, was ist Antifußball in der Diskussion? Das würde mich mal interessieren. Also wie definiert man Antifußball?
Ja, gute Frage
Also
für die
ich habe
Hörerinnen
mal
und Hörer. Ich habe auch keine Antwort tatsächlich.
also ich habe mal gelernt, ich habe mal gelernt von einem Trainer, der hat mal irgendwann gesagt in einem Interview, wer gewinnt, hat recht.
Ja.
So, und jetzt frage ich mich wirklich, was ist Antifußball? Also ich sagte ganz ehrlich, man sollte vielleicht auch mal die Frage stellen, bei 17 Abschlüssen, 5 davon aufs Tor, weiß ich nicht, ob das jetzt herausragender Fußball ist.
Ja,
Also
ja.
wenn ich mit Antifußball bei 8 Abschlüssen 6 aufs Tor bringe, 2 davon ins Tor, und das reicht dann letzten Endes, um unseren vermeintlich so überragenden Fußball zu besiegen, dann sagt doch das mehr über meinen Fußball aus, als über den Fußball, der da gegen mich gespielt wurde.
Das sehe ich
Meiner
genauso.
Meinung nach.
Das sehe ich genauso und macht vor allem auch deutlich, wie wackelig eigentlich das Fundament ist, beziehungsweise wie einfach es ist. Da, also sozusagen uns, naja, uns eben das Leben schwer zu machen, ne? Das haben wir ja hier im Podcast auch schon ein ums andere Mal gesagt, ändert sich jetzt
Ich
irgendwie auch
möchte da
nicht.
gerne
Genau.
mal, ich möchte da gerne auch einen gewissen Herrn Peter Stöger mal zitieren. Als Köln nach 3 Jahren Zweitliga-Zugehörigkeit wieder aufgestiegen ist damals unter ihm und Bundesliga gespielt hat, dann haben die, glaube ich, in 13 Spielen, 13, ich glaube, Köln hat damals sehr häufig, also ich glaube, also zweistellig auf jeden Fall 0-0 gespielt. Und da wurde Peter Stöger gefragt, warum denn seine Mannschaft, es ging so in die Richtung, ja, der Fußball, der da gezeigt wird und warum spielen sie denn so häufig 0-0? Und da hat der Peter Stöger, wie gesagt, er war Aufsteiger mit dem FC Köln, und da hat der Peter Stöger für mich eine sehr, sehr interessante Aussage getroffen. Er hat gesagt, warum fragen Sie mich denn das? Warum fragen Sie denn nicht die Gegner, warum sie nicht in der Lage sind, gegen uns Tore zu erzielen? Und das finde ich das ist eine sehr, sehr spannende Frage dann in der Situation, weil der hat sich gesagt, wir sind Aufsteiger. Und wir wollen punkten. So. Und wenn die Losung dann eben hinten ist, wenn es vorne nicht reicht, reicht es halt für den Gegner vorne auch nicht, dann geht es im Spiel halt 0-0. Dann soll doch das so sein.
Genau.
Und genauso sehe ich das mit Sandhausen, die kommen hierher, haben eine Idee. Die Idee, das zeigt das Ergebnis, hat funktioniert. Und dann bin ich weit weg davon zu sagen, das ist Antifußball.
Ja, genau. Ich bin da völlig bei dir. Absolut. Möchte aber auch noch, naja, sozusagen anmerken, dass ich jetzt, wenn ich mir aussuchen könnte, was ich mir angucke, dann wahrscheinlich ich mir jetzt kein Dauerabo für die Spielweise von Mannschaften wie so Sandhausen irgendwie holen würde. Einfach weil es da schon Sachen gibt, die schöner anzuschauen sind. Aber Sandhausen hat halt eben die Dinge, die Tugenden, die sie haben, das, was sie machen können als Tabellennetzer, darf man auch nicht vergessen, ne, in was für eine Situation sozusagen die gegnerische Mannschaft ist. Also das, was sie sozusagen machen konnten, was sie machen wollten, haben sie sehr, sehr gut gemacht. Sie haben halt davon profitiert, dass wir beim ersten Tor halt schlafen, beim zweiten irgendwie auch. Und dann, du hast vorhin den Begriff Cleverness verwendet, find ich ähnlich, haben dann halt eben, naja, Mittel und Wege gefunden, uns halt das Leben schwer zu machen und die 3 Punkte zu sichern. So. Und das finde ich legitim. Einfach, das finde ich einfach legitim, das muss man nicht schön finden, aber ich finde nicht, dass man Sandhausen vorwerfen kann, die Mittel, die sie sozusagen zur Verfügung haben, um ein Fußballspiel zu gewinnen, zu maximieren. Das kann ja jetzt nicht, also, weißt du, das finde ich dann an der Stelle auch relativ schwierig. So.
Das, was Rostock hier gemacht hat, das war Antifußball.
Ja,
Weil
könnte
das war
man.
nämlich gar, weil das war nämlich gar nichts. Das war Antifußball, ja.
Ja, und auch so für uns so eine kleine Blendgranate auch, ne? Irgendwie, was jetzt da Spielverlauf und Ergebnis betrifft.
Ja, also ich finde schon, dass man, also ich persönlich ordne dieses Spiel in Rostock nach diesem Sandhausen-Spiel auch ein bisschen anders ein. Also ich war
Genau.
nach dem Rostock-Spiel war ich ja auch recht euphorisch. Hat ja auch gesagt, das war halt ein sehr, sehr gutes Spiel von uns, und das war es ja auch. Also wir haben den Gegner ja auch gut bespielt. Aber wenn ich dann sehe, was Sandhausen als Tabellenletzter, die ja noch schlechter waren als Rostock tabellarisch, was die ja dann abgerufen haben, dann hat mir das schon gezeigt, dass Rostock hier schlichtweg bodenlos war. Und dass wir davon sehr, sehr gut profitiert und das auch gut genutzt haben. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Also ich will unsere Leistung da nicht schmälern. Aber die Leistung an sich gegen Sandhausen relativiert sich da schon wieder ein bisschen. Und das zeigt mir dann schon, dass wir eben noch weit davon weg sind, gegen diese Gegner aus dem unteren Drittel auch endlich stabil zu sein. Also wir haben jetzt in 3 Spielen gegen direkte Konkurrenz 4 Punkte geholt.
Ja,
Das ist nicht viel.
das ist zu wenig. Also es ist ganz,
Also, wenn man bedenkt, dass zwei
eindeutig
davon
zu wenig.
Heimspiele waren,
Ja, das ist zu wenig. Ja.
ist das recht dünn. Und das Gute ist, bei aller auch in meiner berechtigten Kritik an diesem Sandhausen-Spiel, das Gute ist allerdings, dass ja tabellarisch mal wieder zu unserem großen Glück nicht wirklich was passiert ist. Rostock hat verloren, Regensburg hat verloren, Sandhausen hat jetzt ein bisschen aufgeschlossen, aber letzten Endes haben sie immer noch 8 Punkte Rückstand auf uns. Und aber die Abstände nach unten auf die wichtigen Tabellenplätze haben sich ja nicht verändert.
Ja,
Von daher,
was unser großes Glück ist, was aber auch
genau,
ganz
von daher haben
anders
wir halt
hätte
ein
aussehen
großes
können.
Glück gehabt, dass da nichts passiert ist. Das wird sich aber jetzt die nächsten Wochen definitiv ändern, weil jetzt fangen die Wochen an, wo die da unten auch alle noch gegeneinander spielen. Und ich gehe nicht davon aus, dass die Spiele alle unentschieden ausgehen.
Genau. Ja.
Und da wird es dann interessant, wie sich das jetzt bei uns weiterentwickelt. Und dann können wir ja eigentlich schon die Brücke schlagen zum nächsten Spiel damit.
Könnten wir machen. Ich habe aber noch 2 Punkte zum Sandhausen-Spiel, die wichtig, aus meiner Sicht wichtig sind. Zum einen würde ich gerne nochmal ja, das Thema Kai Brünker ansprechen, beziehungsweise gar nicht so sehr die Personal, also die Person Kai Brünker, sondern einfach die Frage oder den Umstand, da hatten wir ja drüber telefoniert, vielleicht kannst du das nochmal kurz zusammenfassen, was da so irgendwie die Erkenntnis war, was sozusagen passierte, als Kai Brünker reinkam, in der 75. glaube ich, Minute, also relativ spät. Und
Zu spät.
die andere Thematik, die ich noch habe, bezieht sich auf die 60 Sandhäuser Fans. Aber das mache ich dann gleich. Ja, aber Thema Brünker, ne? Das war doch so, der kommt rein und wird im
Der kommt rein, erste
Strafraum
Strafraumszene
gesucht.
von Kai Brünker. Er wird gesucht durch einen langen Halbfeldball. Und um ihn rum sind 3 Abwehrspieler.
Genau, die in dem Moment halt eben nicht bei 2 anderen Spielern sind, weil ein
Genau.
Abwehrspieler ist ja sozusagen auch für Kai Brünker dann entsprechend da. Genau,
Genau.
und das ist mir auch aufgefallen, auch mehrfach aufgefallen so, und da frage ich mich halt auch, also, weißt du, Kai Brünker oder hier Name einfügen ist ja egal, der muss ja jetzt nicht mal unbedingt, weiß ich nicht, der Wahnsinnsvirtuose am Fuß sein und den Ball 2000 Mal hochhalten oder sowas können, so, sondern, also, das ist doch sozusagen dann eine Position, die zieht Gegenspieler. Und durch das Ziehen der Gegenspieler, also durch die Art und Weise, wie der sozusagen agiert, auch die Körperlichkeit, die er so mitbringt, entstehen ja Räume für andere Spieler, so, die dann irgendwie nutzen können. So, und das funktioniert ja. Und das funktioniert ständig und irgendwie immer wieder. Und dann frage ich mich halt auch, warum machen wir das erst eine Viertelstunde vor Schluss, wo irgendwie
Warum machen wir das erst, wenn wir 2-0 hinten liegen?
mit einem Rückstand und der Erkenntnis, dass wir irgendwie offensiv nicht so richtig durchkommen, so. Warum passiert das dann so spät? Ich verstehe es tatsächlich nicht. Auch die Frage würde ich gerne mal irgendwo platziert haben. Weil, wie gesagt, nochmal, ne? Also ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass uns Kai Brünker dass uns Kai Brünker in der zweiten Liga regelmäßig 20 Tore garantiert, so, ne? Aber allein der Umstand, dass der einfach eine andere körperliche Präsenz mitbringt, die das Spiel verändert und die auch Räume für seine Mitspielerschaft, ist doch eigentlich eine Waffe. So, und warum nutzen wir die nicht?
Ja,
So.
das ist eine sehr gute Frage.
Viel, viel mehr. Also so, du musst ja nicht mal deinen Ansatz verändern. Großartig, ne? Sondern du hast dann einfach nur noch mal einen Spieler, der eine andere, weiß ich nicht,
Im Gegenteil,
Gravitation hat oder keine Ahnung, ja.
du schaffst dir ja eben noch eine zweite Option. Du
Genau.
schaffst dir ja die Option, Bälle auch mal hoch zu spielen und nicht nur
Genau.
flach.
Genau. Ja.
So. Und das ist ja, also ich finde, Mohamed Al-Ankouri ist jetzt für mich in den Spielen, die er da als Mittelstürmer sich versuchen musste, der war für mich die ärmste Sau. Also auch wenn ich im ersten Spiel da so geschimpft habe, dass das eben so, ja, dass das halt nichts war. Aber da kann er im Grunde genommen nichts dafür, weil er muss halt auf einer Position spielen, die er noch nie gespielt hat. Und das hat man ja auch gesehen, als Al-Ankouri erste Halbzeit gespielt hat, da vorne, der hatte nie mehr als einen Gegenspieler. Da war immer nur einer da.
Ja,
Das hat
reicht ja.
gereicht.
Genau,
Den
ja.
er eben, ja,
Genau.
genau, das ist ja auch überhaupt keine Kritik an Herrn Kuri. Um Gottes Willen. Also der ist für mich in diesen Spielen, wo er da vorne jetzt als Mittelstürmer sich versuchen musste, war ja die ärmste Sau. Weil er überhaupt nicht, der weiß doch gar nicht, wie er sich da zu bewegen hat, welche Räume er zu bespielen hat. Das kann er gar nicht wissen, weil er es noch nie gespielt hat.
Richtig, ja.
Ja, so, und das siehst du ja auch. Das siehst du ja auch, dass der auf der Position nicht klarkommt. Dass er teilweise nicht weiß, welchen Raum muss ich jetzt, da, wie muss ich mich jetzt da bewegen. Das siehst du ja spätestens immer dann, wenn wir eine Strafraumbesetzung haben müssten, in bestimmten Situationen. Wenn dann aber, wir hatten da auch wieder eine Szene in der ersten Halbzeit, da hatten wir einen Ball dann auf der linken Seite. Barisch hat sich da schön durchgespielt ich glaube, mit Leon Belbel, glaube ich, war es. Ja, und dann steht Mo Elhan-Khoury an der 16er Linie, genauso wie Jason Cheka aussah. Und die hatten keinen 16er. Also Barış Artık konnte den Ball ja auch nicht mal ins Tor in den Strafraum flanken, weil halt keiner da war.
Ja, genau.
Ja,
Das ist schon
so.
einigermaßen abenteuerlich. Ja.
Und dann liegst du hinten. Dann liegst du hinten, du weißt, du spielst gegen eine körperlich schon sehr robuste Mannschaft, die ja dann auch diese Zweikämpfe auch gesucht hat. Das hat man im Spiel auch gemerkt. Und dann kommt der Wechsel. Und dann denke ich mir so, dann siehst du Elhan Kuri nach hinten gehen. Also beim Rauskommen siehst du dann, dass er sich da auf die Linksverteidigerposition stellt. Da war dann klar, dass Leon Bell runter ist. Und dann kommt dazu ja Ito. Wo ich mir dann dachte, was soll das jetzt? Dann hast du vorne Barış Artık als Mittelstürmer, Jason Čeka links, rechts und Tatsuya Ito links.
Ja, und es ist dann
Gegen
wahrscheinlich.
1,90 großer am Mittel, gegen 1,90 große Innenverteidiger.
Ja,
Prost Mahlzeit.
weswegen er dann auch Herr Piccini das Tor gemacht hat. Folgerichtig,
So. Und
sozusagen.
irgendwann und irgend ja und dann ja und was ist dann passiert? Nichts. Hast du da einen abgemüht und es ist aber nichts passiert.
Tja.
Weil
Das
du
ist richtig.
weil du eben den Mittelstürmer, den du hast, der eben, wie du schon sagst, der jetzt nicht der jetzt nicht der große Virtuose am Ball sein muss und der aber allein mit seiner Präsenz und alleine durch die Interpretation seiner Position und seiner Art und Weise, wie er dieses Spiel spielt, ganz anders im Spiel ist, als das nur mit Elhan Kuri sein kann.
Genau. So,
Und
jetzt
das
der.
siehst du in der
Ja.
Szene, wo er drei Gegenspieler bei einem langen Ball, bei einem scheiß popligen langen Ball, sofort drei Gegenspieler bindet. Da siehst du das, dass sich das Spiel sofort verändern kann mit so einer Hereinnahme. Aber dann
Naja.
darfst du dir rein damit Meinung nicht erst machen, wenn du schon 2-0 hinten liegst. Weil dann ist es zu spät. Panzer kann doch da keine Wunder vollbringen, wenn wir 2-0 hinten liegen und in einer Viertelstunde.
Ja, und dann wird aber am Ende gesagt, na, gucken Sie sich doch mal die Bilanz von Kai Brünker an, er trifft ja nicht.
Ja, na
So
toll,
ungefähr.
super. Ja, kriegt pro Spiel 10 Minuten und dann wird ihm gesagt, er trifft nicht. Na, herzlichen
Ja,
Glückwunsch.
das hat jetzt, also das habe ich jetzt nirgendwo gelesen oder so, ne? Das war jetzt sozusagen eine
Ja, aber so wird es ja
Spitzenliga-Bemerkung.
teilweise auch diskutiert. Das stimmt ja auch. Wenn du da mit Kai Brünker kommst, ja, wie viele
Spitzenliga-Bemerkung.
Tore hat denn Kai Brünker schon geschossen? Ja,
Ja.
klar. Wie denn auch bei 10 Minuten
Ja,
Einsatz,
aber du
während
kannst halt
andere
das.
90 Minuten über den Platz laufen dürfen?
Genau, und du kannst das Spiel halt eben auch auf mehr Arten beeinflussen als halt nur durch Tore, ja.
Eben,
Das ist
genau.
eben an der Stelle, das ist eben an der Stelle so. Genau. Ja, war mir jetzt irgendwie nochmal ein Anliegen, das nochmal unterzubringen. Und dann sind wir also aufgefordert nicht, aber haben die, warte mal, der Stefan im Discord schreibt nämlich hier, dass wir uns heute wohl bei den 60 Sandhäuser Fans entschuldigen müssen, die in Anführungsstrichen Überheblichkeit im letzten Podcast gegenüber Sandhausen war falsch.
Nö.
Zwinker-Smiley.
Nein.
So,
Waren wir überheblich? Ja,
also ich
die
fand
Tipps
jetzt.
waren, die Tipp, mein Tipp, ja, im Nachhinein muss ich sagen, war mein Tipp schon ein bisschen drüber. Aber das habe ich ja gerade erklärt. Ich habe mich halt brutal von diesem Rostock-Spiel blenden lassen. Passiert mir beim Tipp jetzt gegen Braunschweig nicht, kann ich versprechen.
Naja, das machen wir gleich. Also ich war ja total sicher, dass wir das Spiel gewinnen. Ja, also wenn das irgendwie, wenn es der Sache dienlich ist, nee, ich mache das jetzt ohne Konditionen, weil wir wollen ja eine richtige Entschuldigung. Also liebe 60 Sandhäuser Fans, ich entschuldige mich für den Umstand, dass ich davon ausgegangen bin, dass wir das locker gewinnen können. Und ich glaube, wir haben ja an der Stelle ja auch schon verdeutlicht, dass Sandhausen das Spiel doch durchaus auch verdient gewonnen hat. Schon allein aufgrund der Tatsache, dass die eben ein Tor mehr geschossen haben als wir. Also sei das an der Stelle dann ja auch nochmal untergebracht. Gut, jetzt aber. Deckel drauf. Jetzt haben wir ja fast 50 Minuten über Sandhausen gesprochen, was mich einigermaßen
Recht.
verwundert. Zu Recht findest du, ja. Aber gut, okay, war ja auch einiges, was sich dann doch angestaut hatte. Aber jetzt kommen wir mal zum Braunschweig-Spiel. Was am Samstag ist das auch, ne? Was am Samstag stattfindet.
Samstag um 20:30 Uhr, ja.
Ei, 20:30 Uhr. Sozusagen für meine Rückreise diese Woche keine schlechte Nachricht. Kann ich ja vielleicht sogar noch ein bisschen was von erhaschen sogar. Genau. Wir schauen wieder auf die Statistik. Die Bilanz sieht so aus, dass es 9 Pflichtspiele gegen Eintracht Braunschweig gegeben hat. Davon haben wir 1 gewonnen, 3 unentschieden gespielt, 5-mal verloren, 10-15 Tore. Das letzte Spiel gegeneinander war eine 0
0
zu
zu
2
2.
Heimniederlage am 12. Spieltag. Und jetzt die große Preisfrage, Thomas. Welcher Spieler hat in diesem Spiel sein bisher einziges Spiel von Beginn an gemacht? Und ich glaube auch über 90 Minuten. Oder? Mein
Ach
Souffleur
du.
nickt.
Tim Boss? Nee,
Ja, doch,
nein.
richtig, korrekt.
Ernsthaft?
Ja, ist richtig, ist tatsächlich richtig, genau. Ja. Also das war das Spiel, das einzige Ligaspiel bisher von Tim Boss in dieser Saison. Ja. Auch so ein bisschen das Kai-Brünker-Syndrom. Ein Spiel, zwei Gegentore, Kack-Torwart. So müsste ja die Ableitung sein. Was natürlich Quatsch ist, nein, um Gottes Willen, das war ein Spaß. Ja, also keiner weiß, wie gut Tim Boss ist, weil keiner weiß, Also, weil er ja nie spielt.
Wie kriegt das zu sehen, ja, genau.
Genau, richtig. Also, aber genau, in dem Spiel hat er auf jeden Fall gestanden. Das war sein Einsatz. Und dann war es so, dass Amara Conte.
Hat Tim Boss nicht auch beim 1-0 gegen Regensburg gestanden?
Nee, also Transfermarkt sagt da
nee?
Ein Spiel, zwei
Gegentore.
Okay. Aber ich mag mich täuschen oder Transfermarkt ist nicht aktuell, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das, was ich rausfinden konnte. Spielverlauf war damals so, Condé macht ein Eigentor, ich glaube in der 50. oder sowas Minute. Und dann hat Brian Henning in der 95. Minute dann die Entscheidung gemacht. Ansonsten, also das weiß ich auch nur, weil ich vorhin da nochmal in die Spieldaten geschaut habe. Ansonsten weiß ich von dem Spiel nur noch recht wenig. Und was man aber auch noch sagen kann, und das sind vielleicht jetzt nicht unbedingt super gute Neuigkeiten oder Nachrichten, ist, dass unser kommender Gegner doch ja gerade ganz gut drauf ist. Also die haben insgesamt 28 Spiele, 8 Siege, 8 Unentschieden, 12 Niederlagen, stehen auf Tabellenplatz 12 mit 32 Punkten, dann punktgleich mit uns. Haben aber eben zuletzt aus den letzten 5 Spielen 3 Siege geholt und davon 2 Siege hintereinander gegen solche Einheiten wie den ersten FC Kaiserslautern, die jetzt in der Zweitligasaison auch nicht so furchtbar schlecht unterwegs sind. Und sie haben die Siegesserie von St. Pauli auf St. Pauli beendet und eben da auch gewonnen. Ich meine 2-1.
Und gut, und ein, muss man sagen, ein verdienter Sieg auch mit einer ähnlichen Spielweise, wie das Sandhausen übrigens bei uns gemacht hat.
Na, das wird ja ganz fantastisch dann am Samstag. Was soll da schon schiefgehen sozusagen? Ja, also die sind gut drauf und haben, glaube ich, aber auch Verletzungssorgen. Also das ist zumindest das, was ich in meiner gelegentlichen, ungefähr einmal die Woche Twitter-Durchschau noch so mitbekomme. Frage wieder, Schlüsselspieler spielweise. Also was sind denn da so die Namen, die man drauf haben sollte für.
Ja, Schlüsselspieler auf jeden Fall, glaube ich, kann man schon sagen. Ferrei auf jeden Fall, der gegen uns, ich weiß es nicht, der hat jetzt gegen St. Pauli noch gefehlt, weil er sich ja im Spiel gegen Kaiserslautern vorher, war es Lautern vorher, irgendwie die Nase gebrochen hat oder so. Also es kann sein, dass Ferrei gegen uns nicht spielt, das weiß ich jetzt aber nicht.
Na, steht bei Transfermarkt, steht er noch als verletzt drin, ja.
Dann muss man auf jeden Fall Toni Uca nennen, mit 7 Toren. Vorne einfach auch aufgrund seiner Erfahrung, ja, der ist 34, der hat Bundesliga gespielt, also der ist auch mit allen Wassern gewaschen. Ja, ein großer Verlust, glaube ich, ist der Donko für Braunschweig, der die 5. gelbe Karte gesehen hat, der uns nicht spielen wird. Das ist ja wohl einer der Schlüsselspieler. Und ansonsten, ja, Nicolaou kennt man, also Braunschweig ist ja jetzt aufgrund dessen, dass man jetzt relativ häufig gegen sie gespielt haben in den letzten Jahren, kennt man ja einen oder anderen noch. Also Nicolaou sollte jedem Begriff sein. Lauerbach ist vorne, glaube ich, Stammspieler, ist da, macht die Sache nicht schlecht. Im Tor gab es einen interessanten Wechsel. Fesic war ja, glaube ich, gesperrt oder verletzt.
Der Souffleur neben mir nickt ganz enthusiastisch und freut sich doll.
Enthusiastisch wäre ich da jetzt nicht. Ich glaube, das wird dein Souffleur bestätigen, weil der ist schon richtig gut.
Ron Torben Hoffmann, ja, ja.
Das ist schon ein scheiß guter Tor, muss man sagen. Also, da haben sie auf jeden Fall jetzt ein Upgrade zu Fesic und das ist halt auch so ein Ding, wo ich sage, das hilft uns nicht unbedingt, dass der jetzt steht, weil der ist schon gut, der ist schon richtig gut. Also der hat mir gegen Kaiserslautern und auch gegen St. Pauli hat er mir richtig, richtig gut gefallen, was ich da gesehen habe. Und ja, ist ein bisschen ärgerlich, dass der Schiele diesen Wechsel jetzt vollzogen hat da hinten.
Tja, aber das ist ein bisschen so die Sache, die Morten Behrens ja passiert ist, ne? Also quasi Chance bekommen, Chance genutzt und ist jetzt halt im Tor.
Ja. Ja.
So, an der Stelle möchte ich bitte auch nochmal beitragen, dass Eintracht Braunschweig vielleicht den dritten Torhüter mit dem überragendsten Nachnamen hat oder dem überragendsten Namen. Der Junge heißt nämlich Lennart Schulze Kökelsum. Finde ich großartig.
Ja, und
ich
bin ja wie Jan-Ingwer Kaisenbracher.
Jan-Ingwer Kaisenbracher war auch mal ziemlich gut, ja, das stimmt wohl. Und ich bin fast geneigt zu versuchen, jetzt bei jeder Gegnerbesprechung möglicherweise den Spieler mit dem verrücktesten Namen irgendwie noch zu küren, aber das führt vielleicht zu weit. Aber er ist auf jeden Fall ganz vorne dabei. Also Lennart Schulze-Kökelsum ist schon mal überragend. 21 Jahre alt, Marktwert 50.000, genau. Ja, gut. Also, das waren dann, das sind auf jeden Fall schon mal so ein bisschen die Parameter zum Braunschweig-Spiel. Genau, Torwartwechsel war so ein Punkt, den wir auf jeden Fall auch noch angesprochen hätten. Das wird eine ganz schön schwere Aufgabe dort vor Ort.
Die haben eine
Und
breite Brust.
ja, die haben eine breite Brust. Ja, und ich weiß nicht, also vielleicht haben die ja mehr Bock als wir, Chancen, die sich bieten, ein bisschen Luft zwischen sich und die Abstiegsränge zu bringen, da einfach auch zu nutzen. Ja, also kann ja sein. Insofern.
Hoffentlich nicht.
Ja, also hoffentlich nicht, aber möchte ich es jetzt auf keinen Fall ausschließen, aber das wird auf jeden Fall interessant. Ja, und ich bin da jetzt auch so ein bisschen gewandter, ne? Also ich hatte ja schon auch gedacht, okay, Regensburg, die Nummer haben wir uns, also die haben wir einfach ja, ohne Sinn und, also ohne Not, sagen wir mal so, ohne Not völlig verbaselt. Jetzt Sandhausen, ja, verdient verloren so und jetzt kommt Braunschweig. Also wir hatten ja irgendwann mal gesagt, April, beziehungsweise hat es ja auch die aktive Fanszene rausgehauen, April, so der Monat der Wahrheit, der Monat geht langsam zu Ende und die Punktausbeute ist jetzt nicht so riesig groß. Also es wäre schon cool, wenn wir da irgendwas holen, aber entgegen meiner letzten Woche bin ich dieses Mal wirklich auch eher nicht euphorisch oder nicht positiv gestimmt. Aber wahrscheinlich ist das auch
Vielleicht ist das ja ein
der
gutes Zeichen. Vielleicht
das
ist das ja gar nicht so schlecht.
das könnte sehr 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 gut sein. Genau. Wollen wir mal auf die Aufstellung schielen von uns, weil bei uns ja auch ein paar Leute
Gerne.
ausfallen. Ich glaube, Piccini mit seinem Handbruch ist raus, ne?
Piccini ist definitiv
Bei
raus.
Artig weiß ich gar nicht genau, der war ja auch ganz schön angeschossen
Also Artig
wohl.
trainiert nicht. Laut Trainerstimme der Woche hat Christian Tietz gesagt, dass Artig derzeit nicht trainiert.
Ei,
Da wird
okay.
man wahrscheinlich tatsächlich gucken, ob es geht am Samstag. Aber das sah auch. Ach, siehst du, da wollte ich auch noch was zu sagen.
Ja.
Weil das war wirklich, also, ich meine, wir wissen ja nur alle, Barış ist ja nur auch ein Spieler, der sich gerne mal, wenn er in Klammern vermeintlich getroffen wird, gerne mal so über den Boden wälzt. Und da war eine ganz interessante Szene am Samstag in dem Spiel, also jetzt bezogen auf die Verletzung, wie es da jetzt gerade geht, weil das sah wirklich, oh Mann. Ach, das sah im Stadion auch schon aus der Entfernung nicht so gut aus, muss ich sagen. Also, das war schon, oh, das tut weh, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke. Also, und da war aber interessant, worauf ich hinaus will, ist, er wälzte sich nicht, er lag einfach nur und hatte Schmerzen.
Ah,
Das war schon,
okay.
fand ich sehr interessant, das mal zu beobachten, dass da eben dann keine fünf, sechs Rollen noch dabei waren, sondern das war einfach nur Schmerzen, er lag und wurde und dann wurde er halt irgendwann behandelt und musste dann auch raus. Also das sah auch wirklich, das sah nicht gut aus. Also ganz, ganz fies umgeknickt. Und hoffentlich hat er sich da nichts gerissen. Also.
Oh, und wenn ich jetzt hier nochmal, also ich gucke gerade nochmal die Sperren und Verletzungen durch hier bei Transfermarkt so und was ich da jetzt gerade sehe, und das war mir völlig neu, Conor Krempicki hat eine Meniskusverletzung.
Der wurde am Knie operiert gestern.
Oh.
Auch hat Christian Tietz heute auch gesagt in
Ja,
der
na gut,
Trainerstimme der Woche.
der wird dann wohl relativ wahrscheinlich am Wochenende auch nicht zum Einsatz kommen.
Der wird relativ wahrscheinlich ausfallen, ja.
Ja, und dann hast du Amara Kondé mit der fünften gelben Karte, Elhan Kouri mit der fünften gelben Karte. Also, ich meine, wir haben zwar einen Kader von 700 Spielern, aber so langsam wird es dann da auch irgendwann mal
Ja,
irgendwie
gut.
Büsche dünne. Ja, so. Dann lass mal gucken. Also, wir gehen davon aus, dass Dominik Reimann sehr wahrscheinlich wieder im Tor stehen wird. Und dann, wenn er nichts hat, und ich habe jetzt da auch irgendwie nichts gesehen oder mitbekommen, gehe ich auch mal davon aus, dass Leon Belbel dann spielen wird. Für
Mit
Piet.
Piccini, da kommt Heber für
Da
zurück.
kommt Heber vor zurück, genau.
Also brauchst du hinten nicht viel ändern.
Genau.
Belbel,
Ach,
Lawrence.
übrigens, so, dann kommt Lawrence.
Heber, Bockhorn, da brauchst du nichts ändern.
Belbel,
Die
Heber,
Viererkette
Lawrence, Bockhorn.
steht.
Das war übrigens auch ein Feedback, was ich gelesen habe zu dem Sandhausen-Spiel. Da gab es ja dann noch dieses, wie ich fand, ziemlich lustige Bild mit diesem Cornelsen-Buch, was dann so bearbeitet wurde. Also ich fand das, also das ist ja so mein Humor, ich mag das gerne. Und da gab es dann eine Reaktion von unserem ehemaligen Fanclub-Präsidenten, der dann so meinte, ja, was kann denn Christian Tietz dafür, wenn Jamie Lawrence, ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, irgendwie nicht in der Lage ist, im Spielaufbau einen geraden Ball zu spielen, so, wo ich dann so dachte, dann auch zurückgeschrieben habe, naja, wer stellt denn die Mannschaft auf und ein? Also ich meine, Innenverteidiger haben wir irgendwie 50. So, und also keine Ahnung,
Du
ja.
stellst ja jetzt wieder Fragen.
Ja, ich
Alex,
weiß, ja, ich
bitte.
weiß, bin da wieder vielleicht ein bisschen drüber. Egal.
Skandal.
Egal, ich mag Jamie Lawrence, ja. Also ich find den cool, ich finde, der sollte auch viel, viel mehr Spielzeit
Ja,
kriegen, insofern,
mein Gott. Und das ist ein
aber.
Spieler, ganz ehrlich, das ist ein Spieler, der ist gerade erst am Anfang seiner Entwicklung.
Ja, naja, klar.
Also wenn ich einem Spieler sowas zugestehe, dann am ehesten ihm.
Genau.
Dass das natürlich nicht schön ist für uns, ist doch gar keine Frage. Aber ihm gestehe ich das zu, weil der ist am Anfang seiner Entwicklung, der ist 19.
Ja.
Er spielt seine erste Saison auf dem Niveau, der macht seine ersten Gehversuche auf dem Niveau. Dieses Risiko haben wir ja bewusst uns dafür entschieden. Und da bin ich der Meinung, wenn er dann spielt, und dann finde ich es auch gut, dass Christian Tietz ihn dann auch durchspielen lässt und ihn schützt und ihn im nächsten Spiel wahrscheinlich auch wieder spielen lässt. Das finde ich absolut
Ja,
richtig an
geht
der
mir genauso.
Stelle.
Ja, absolut genauso.
Und das Risiko, das musst du dann ein Stück weit eingehen auch. Also schlimmer finde ich es, wenn das einem Spieler passiert, der schon 7, 8 Jahre auf dem Buckel hat.
Ja.
Da würde ich mir mehr Gedanken machen, als wenn das einem Jamie Lawrence passiert, der
Genau.
gerade erst anfängt, auf dem Niveau Fußball zu
Ja.
spielen.
Ja, absolut d'accord. Genau, okay, also unsere Definition, wenn er bei der Aufstellung gerade noch, fiel mir bloß gerade ein, beim Namen Lawrence Belbel, hier bei Lawrence Bockhorn. So,
Stehen ja auch noch andere Spieler auf dem Rasen, die Fehler durchaus mal ausbügeln können.
richtig, richtig. Wen bringen wir denn für Kondé im zentralen Mittelfeld?
Das ist eine sehr gute Frage, und das wird wahrscheinlich dann El Fadli spielt ja und
Genau, er fährt.
Blacker. Ich denke mal, die werden auf jeden Fall weiterspielen.
Das glaube ich auch, genau, ja.
Ja, dann kommt ja Bruni, ist ja Bruni Quarteng wieder da. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann Bruni Quarteng auf die 8. Position rückt von der
Meinst du?
Kondé.
Meinst du? Ja, okay. Nehmen wir mal. Also
Ja.
Quarteng, stimmt, Quarteng hatte ich schon wieder völlig vergessen, obwohl unser bester Torschütze. Also Quarteng, El Fadli, Gnaka, so, und dann vorne fallen Artig und also könnte Artig ausfallen, Elan Kuri fällt auf jeden Fall aus. Because fünfte gelbe Karte, so.
Also wenn Artig nicht spielt,
Na, dann wird Ito spielen.
was ich nicht hoffe, dann denke ich, wird Ito spielen.
So, und vorne drinnen statt Elan Kuri packen wir einfach Brünki rein, weil langsam,
Ja,
also
das.
langsam gehen Christian Tietz ja die Argumente aus, warum er ihn nicht spielen lassen will, weil irgendwann, weißt du, also, ja. Ja, und Schicker, oder?
Ja.
Ja, okay, dann haben wir also Quarteng, El Fadli, Gnaka, Ito, Brünker, Schicker. Wird nicht so kommen, weil der Name Brünker in der ersten Elf ist bei uns und das offenbar bei Christian Tietz ein eigentümliches Zucken des linken Augenlides auslösen wird. Aber dann ist das so. Okay, Ergebnistipp. Hau raus.
Ja, also wie gesagt, ich bin ja nach dem etwas geläutert. Wir werden uns da ein hart erkämpftes 1:1 holen in Braunschweig.
Ein 1 zu 1, okay. Ich habe ja vorhin, als ich die Sendung so ein bisschen vorbereitet habe und unser Dokument
In
hier
der Hoffnung,
gefüllt
dass wir
habe.
gewinnen.
Bitte?
In der Hoffnung, dass wir gewinnen.
Ach so, ja, hatte ich ja hier als Endergebnis mir ein 3-1 aufgeschrieben, was also bedeuten würde, dass der FCM das verliert. Jetzt habe ich aber Angst, das zu tippen, weil ich ja eigentlich grundsätzlich nicht gegen meine Mannschaft tippen kann. So, jetzt habe ich ein moralisches Problem. Ich gucke mal zu meinem Souffleur. Der lässt mich damit im St So, er sagt 3-0 für Braunschweig. Nee, dann nehmen wir lieber das 3-1, dann haben wir wenigstens nur einen gemacht. Ich schmeiß den auch
Konsti,
gleich,
Konsti,
ich schmeiß den auch
Scheiße.
gleich raus. Also wer hier so tippt, also das ist ja
Wie
unfassbar.
kannst du nur?
Genau, also 3-1. Nee, also pff. Okay, pass auf, umgekehrte Psychologie, umgekehrte Küchenpsychologie. Ich tippe jetzt mal, dass wir das 1 zu 3 verlieren, in der Hoffnung, dass es genau andersrum
Dass es
kommt.
3:1 gewinnen. Ja, genau.
Und vielleicht klappt das ja
Ich tippe ja
tatsächlich.
auch in der Hoffnung 1:1, dass es andersrum kommt.
Genau. So.
Genau.
Was natürlich dann das Tippen so ein kleines bisschen ad absurdum führt, weil dann können wir einfach auch reell tippen.
Ja,
Aber
aber
gut, das wäre
hast
zu
ja gesehen,
einfach.
unser euphorischer Tipp beim letzten Heimspiel gebracht hat.
Das stimmt. Eine Entschuldigung an 60 Sandhäuser, unter anderem.
Genau.
So. Gut, dann hätten wir Braunschweig. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das ausgeht. Und jetzt schon so ein bisschen nervös. Also jetzt kommt langsam so die Phase in der Saison, wo ich dann doch mal ein paar Mal öfter auf die Tabelle gucke und irgendwie schaue. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir das, also wie wir in der nächsten Folge, wann auch immer wir die aufnehmen, darüber sprechen wir nachher vielleicht gleich nochmal kurz, wie wir das dann besprechen. Aber würde sagen, wir biegen in sonstiges Segment ein, oder? Da gibt es nämlich ein paar coole Dinge,
Oh,
über die
was?
wir, oder interessante Sachen, über die wir sprechen können. Ich habe
Na
Themen.
dann.
Also selber,
Oho.
wobei ich sagen muss, also die kommen auch wieder nicht von mir,
Das ist ja nicht schlimm. Das ist
sondern
ja grundsätzlich nicht
sie
schlimm.
wurden mir zugetragen. Also
Na dann.
erstmal darf ich mich wieder bedanken, nämlich bei Julian, Micha und Dirk, die das Phrasenschwein nochmal gefüttert haben mit sehr unterschiedlichen Beträgen, ist aber egal. Kam auf jeden Fall nochmal insgesamt ein unterer dreistelliger Betrag zusammen. Das heißt, wir stehen jetzt bei höheren Spenden und sonstigen Spenden oder Spenderinnen bei 1.135,60 €, die jetzt schon mal in der Kasse sind, ohne dass
Wow.
Phrasenpaten oder Phrasenpatinnen sich jetzt schon geoutet haben und da gegebenenfalls auch nochmal unsere aktuell knapp ja, 80 Phrasen, 90, ich kann nicht rechnen, naja, jedenfalls so in der Drehe, also auf jeden Fall noch unter 100, dann vergolden wollen.
48 plus 33 sind 81.
Na, plus 3, 84.
Dann 84.
Siehst du. Ach, geht doch. Geht ja doch noch beim alten Mann hier. Genau. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine ziemlich coole Entwicklung. Und Dirk hat mit seiner Phrasenschweinspende eine Frage verbunden, die muss ich aber vorlesen, die konnte ich mir nicht merken.
Unser Herzkasper Dirk?
Unser Herzkasper Dirk,
Ja,
genau.
schönen Gruß an der Stelle.
Ja, immer. Und zwar,
Ich
pass
meine,
auf.
hallo an der Stelle. Schönen Gruß, bescheuert.
Du kannst
Du
ihm
weißt,
auch
was ich
über den
meine.
Podcast einen schönen Gruß bestellen. Das ist jetzt nicht so.
Ja, es ist spät.
Also, ich lese vor. Also, er schickte uns Geld fürs Phrasenschwein und eine Frage fürs Sonstige.
Oh Gott.
Zitat: Besonders
Bei
nach
Dirk
Nieder.
ist das immer gefährlich.
Vor allem
Nein, alles
sind
gut.
es in der Regel kluge Fragen, die zum Nachdenken anregen.
Das
Also,
meine ich ja damit. Genau das meine ich
ja,
ja.
und Nachdenken ist halt irgendwie auch doof, so Mittwochabend irgendwann, ne? Wird dann schwieriger bei mir auch. Besonders nach Niederlagen fällt auf, dass im Internet und und Social Media die Weltmeistertrainer sich besonders hervortun, wie schlecht die Mannschaft sei und was sie machen müssen, um besser zu werden. Um besser zu sein. So. Ich erinnere mich gerade so ein bisschen an das Sandhausen-Segment, aber hey. Nur wäre dieses Bessersein gleichzusetzen mit Halbfinale Champions League. Zur Frage: Sind wir zu verwöhnt von höherklassigen Spielen im In- und Ausland sowie Champions League? Denn wenn unsere Spieler so spielen würden, wie diese Trainer meinen, wären sie weg oder wir würden ganz oben stehen. Haben diese Trainer die 90er Jahre beim Club verpasst? Da waren gefühlt jedes zweite, dritte Spiel grottig. Viel Spaß beim Diskutieren. Also wenn ich die Frage richtig verstehe, geht es darum, ob wir sozusagen einen falschen Maßstab bei der Bewertung der Spiele unserer Mannschaft anlegen und der Maßstab kommt sozusagen davon, dass wir sozusagen Champions League und Hochglanzfußball gewöhnt sind und wollen den bei uns auch sehen. Oder so.
Nee. Also kann ich für mich klar verneinen.
Okay. Gut.
Also das kann ich für mich klar verneinen. Also,
Sind wir zu verwöhnt von höherklassigen Spielen im In- und Ausland
also
sowie
ich
Champions
habe diese
League?
Saison ein Champions League-Spiel gesehen, komplett, und das war das Spiel letzte Woche oder vor 2 Wochen, Man City gegen Bayern München. Das war das einzige Champions League-Spiel, was ich diese Saison annähernd auch nur über 90 Minuten gesehen habe. Deswegen kann ich, glaube ich, sagen, nein, ich lege da nicht zu hohe Maßstäbe an.
Ja, aber also wo Dirk aber natürlich einen Punkt hat und recht hat, ist, also finde ich, auch das haben wir hier auch schon öfter gesagt, also wenn unsere Spieler, die Spieler, die wir im Kader haben, eben auf Champions League-Niveau regelmäßig spielen könnten, würden sie es vermutlich auch regelmäßig tun, eben nur nicht bei uns. So, weißt du? Also so, gibt ja wahrscheinlich einen Grund, warum jetzt nicht unbedingt, was weiß ich, hier Champions League-Spielernamen einfügen, Mergen Berisha, Hust, also warum die nicht bei uns spielen oder nicht mehr
Ja,
oder
aber
so.
es ist ja,
Ja.
aber es ist ja, nimm mal, lass uns mal ein bisschen, lass uns mal ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen. Lass uns mal zurückgehen
Oh, jetzt kommt's.
zu
Okay.
der, na, pass auf, nee, ich bin jetzt weit davon weg,
Ich stell mir jetzt vor, wie Thomas so in so einem großen Ohrensessel sitzt.
ich
So, mit so
hör auf, ich vergesse,
riesengroßem
was ich sagen wollte, Mann.
Märchenbuch. Und jetzt einfach so in der Mitte einfach aufschlägt. So. Dann staubt das so und dann steht irgendwie drüber 90er Jahre FCM. So, jetzt,
Nee, pass auf,
was wolltest du denn sagen?
genau. Ja, pass auf, genau, darauf will ich nämlich hinaus. Also ich bin weit weg davon, jetzt mit Dingen zu kommen, wie wo wir in den 90er waren. Weil das ist genauso, finde ich, das ist halt sinnlos, also nicht sinnlos, aber ich finde es halt ein bisschen verquer, so jetzt eine Diskussion anzufangen zu wollen. Naja, guck doch mal, wie es in den 90er waren, dann brauchst du ja heute nicht meckern. So. Weiß ich nicht, ob das jetzt ein Ansatz ist, darüber zu diskutieren, was im Jahr 2023 ist, wie es mal irgendwann in den 90ern war. Und jetzt zu dem, was ich sagen wollte. Also lass uns mal zurückgehen in der Vergangenheit, das ist noch gar nicht so lange her, das Spiel gegen Karlsruhe.
Das ist in der Tat noch nicht so lange her. Das war Anfang
Genau.
Februar.
Wo
Das kann
wir
mir sogar ich erinnern.
uns, glaube ich, wo sich, glaube ich, 80% der Leute, die das Spiel gesehen haben, einig darüber sind, dass das absoluter Murks war. Auch wenn du da am Ende 1-1 noch spielst mit viel Glück. Und allem, was da, was haben wir lange genug und auch oft genug schon diskutiert, brauchen wir nicht nochmal, müssen wir nochmal aufwärmen. Aber da hat ja auch, du warst ja auch im Stadion, Alex, und erinnere dich bitte, ich glaube, so um die 75. Minute sagte dann Nico völlig zu Recht, über die Leistung wird nach dem Spiel geredet. So in die Richtung. Erinner dich. So. Und da waren sich ja, glaube ich, und mit den Leuten, mit denen ich mich dann nach dem Spiel unterhalten habe, egal ob das jetzt Block U war, ob das oder also Nordtribüne oder ob das Haupttribüne war oder Gegengerade. Jeder, mit dem ich mich unterhalten habe, hat gesagt, das war ein Scheißspiel. Das war, man hatte den Eindruck, da hat die Einstellung nicht so richtig gepasst, das war halt einfach ein schlechtes Spiel. So, und dann Frage, und jetzt meine Frage, warum? Warum darf man sowas nicht kritisieren? Weil mir kommt da jetzt so ein bisschen durch, so dieses schon so ein bisschen wertende, na, die ganzen Weltmeistertrainer kommen ja dann um die Ecke, das ist ja schon auch ein Stück weit wertend in die Richtung, na, die haben ja alle keine Ahnung. Ich finde schon, dass man solche Spiele auch kritisieren darf. Und wenn man, auch wenn man vielleicht nicht den Fußballlehrer hat oder noch keine 75 Jahre als Trainer auf dem Buckel hat, denke ich schon, dass jeder Laie, der dieses Spiel gesehen hat, da hat man gesehen, okay, da hat irgendwas nicht gepasst. So. Und das Gleiche gilt eben auch für Spiele wegen Sandhausen, wo eine Mannschaft, die bis zum 0 zu 1 ein gutes Spiel macht und dann völlig unerklärlicherweise nach einem Gegentor, was im Fußball oder im Sport allgemein immer wieder passieren kann, dass du auch mal einen Rückschlag bekommst, wo eine Mannschaft dann nach einem Gegentor komplett zerfällt und nichts mehr auf die Kette bekommt. Warum darf ich das denn nicht kritisieren? Warum darf ich denn da nicht, um mal in dem Wortlaut zu bleiben, Weltmeistertrainer bleiben oder sein? Es hat doch jeder gesehen, dass das auch wieder nicht gepasst hat. Wenn du gegen den Tabellenletzten 2 zu 1 verlierst, hast du was falsch gemacht. Dann hast du
Ja,
was falsch gemacht.
das
So, und
stimmt.
da bin ich schon der Meinung, dass das muss man auch ansprechen dürfen. Sicherlich muss man dabei auch, da bin ich da, das haben wir aber auch schon oft genug diskutiert, solange es eben nicht persönlich beleidigend wird, etc. pp., finde ich, kann man das auch ansprechen. Weil wenn wir das nicht tun würden, wenn wir jetzt alle nur danach gehen würden, naja, ich habe jetzt, so wie du hast jetzt zum Beispiel, du hast keinen Trainerschein, du hast nicht lange Fußball gespielt aber warum, dann dürftest du ja, wenn man jetzt mit dem Maßstab rangeht, dann dürftest du dich zum Thema Fußball ja nie äußern. Dann dürften
Das
sich,
wäre vielleicht doch manchmal
dann,
deutlich
ja, aber
besser
dann,
soweit, ja, aber gut,
aber dann dürften sich
andere Sachen.
genau die Leute, die sich über
Ja.
sowas aufregen, ja auch nicht über, wir sind ja auch keine Politiker. Sie unterhalten sich aber auch über politische Themen, weil ich eben zu bestimmten Dingen auch eine Meinung habe. So, und warum soll ich denn die nicht kundtun?
Ja, na, ich finde,
Solange
also,
das eben auf einem
ja.
Niveau bleibt, was anständig ist. Ja?
Ja,
Keine
genau.
Frage. Wollen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber ich finde schon, dass dieses, naja, die Weltmeistertrainer, das ist schon so ein bisschen wertend und schon ein bisschen schade auch. Also, weil das wirkt für mich so ein bisschen, dass Dirk da versucht, das so ein bisschen abzuwerten, diese Kritik. Das
Ja,
finde ich ein bisschen schade.
weiß ich nicht. Lese ich jetzt tatsächlich so nicht, sondern ich lese das eher so als, wie soll ich mal sagen, also, naja, Leute wissen es halt irgendwie immer besser und so weiter. Also,
Aber das ist doch überall so.
genau, und was ich, also so, und der Punkt, den ich jetzt,
Das ist ja nicht nur im Fußball so.
nee, und der Punkt, genau, der Punkt, den ich machen will, ist, ich glaube, Fußball ist auch deswegen so populär, weil halt einfach jeder darüber sprechen kann. So, also weil das Spiel an sich jetzt ganz grundsätzlich erstmal nicht schwer zu verstehen ist. Also du brauchst halt irgendwas, was ein Tor markiert, einen Ball und irgendwie 22 Leute und dann kannst du loslegen. So, und das macht doch den Reiz auch so ein bisschen aus. Und ich kann schon verstehen, dass man sich sozusagen, also dass es auch nerven kann, wenn man sozusagen nach einer Niederlage immer so die gleichen Leute wie zum Beispiel uns zwei Trollos dann zuhören muss, die dann halt sagen, wir haben es schon immer gewusst und warum bringst du nicht Brünker und so weiter und bla. Aber bin natürlich völlig bei dir. Das kann man auch einfach aushalten oder nicht zur Kenntnis nehmen oder wie auch immer. Ich glaube, das macht einfach so ein bisschen auch den Reiz dieser ganzen Geschichte aus, dass da eben jeder sich zu äußern kann und man halt eben einfach, ja, irgendwie immer Diskussionen hat. So, ich finde das jetzt nicht problematisch.
Nein,
So.
ich auch nicht, ganz im Gegenteil. Also,
Genau.
das ist ja auch das Schöne an diesem Sport, dass man eben so leidenschaftlich auch darüber diskutieren kann. Jetzt stell dir mal vor, und das ist jetzt also das ist so meine Herangehensweise daran. Das zeigt doch aber auch ein Stück weit, wie sehr es den Leuten, die das ansprechen und das auch kritisieren, wie sehr die auch diese, also wie wichtig ihnen auch dieser Club ist.
Genau, ja.
Das könnte auch allen scheißegal sein.
Genau.
Aber dann hätten wir wahrscheinlich Verhältnisse wie in Sandhausen, wo wir froh wären, wenn wir mal 11.000 Zuschauer im Stadion hätten.
Richtig,
Das
richtig.
könnte auch allen scheißegal sein. Ja, wir
Genau.
könnten uns ja auch hinsetzen und sagen, ach, naja, die Niederlage in Sandhausen, das ist doch nicht schlimm. Wenn wir die nächsten 5 Spiele verlieren, ist doch nicht schlimm. Klar ist das schlimm, weil ich will in dieser scheiß Liga bleiben. Sorry.
Da fällt mir übrigens eine andere Sache ein, über die wir auch am Telefon gesprochen hatten. Stichwort US-Sport und Jubel, Leute. Müssen wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden. Aber
Ja.
Ich glaube, also ich glaube, bin auch bei dir, um jetzt die Frage von Dirk vielleicht nochmal abschließend zu beantworten. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie das Gucken von, also ich bin da völlig frei von, weil ich das nicht tue, aber auch das Gucken von Champions League-Spielen oder irgendwelchen Bundesliga-Spielen jetzt glaube ich nicht, nee. Also ich glaube, das hat nichts damit zu tun, wie man den sozusagen die Spiele des Clubs bewertet, sondern da ist dann halt eher so der Wunsch nach dem, was passieren soll und vor allem meistens auch das Ergebnis. Also ich glaube, du diskutierst ja anders über ein dreckiges 1-0, wo die Mannschaft einfach scheiße gespielt hat, als über einen, weiß ich nicht, 1-2 gegen Sandhausen, wo du am Anfang eigentlich ganz gut ausgesehen hast. So. Also es hat ja auch immer ein bisschen was damit zu tun und ich glaube,
Ja, und vor allem aus unerklärlichen Gründen auf einmal komplett wegbricht.
ja, aber fandst du das so? Also so richtig komplett
Na,
wegbrechen, finde ich jetzt ein bisschen zu
also
hart, ehrlich gesagt.
naja, also du hast es doch mit deinen Notizen gut auf den Punkt gebracht.
Na, du hast halt keine offensive Idee mehr gehabt,
Es
aber
ist viel, es
auseinanderbrechen ist
viel,
jetzt für mich, wenn eine Mannschaft
naja,
dann irgendwie
Mensch,
5 Gegentore
ja,
kassiert oder
okay,
so.
ja, okay,
So,
dann
weißt du?
streich komplett auseinanderbrechen, dann setzen wir halt, du hast halt offensiv überhaupt keine Idee mehr gehabt. So, gut, okay. Ist für mich im Grunde das Gleiche. Weil er keinen Plan mehr hat, was du machen sollst, aber okay, dann formulieren wir es so. Du hast halt offensiv keinen Plan mehr, weil du hast es ja selber gesagt.
Genau, ja, das ist ja auch
Auf
so.
deinen
Also
Notizen fiel das Tor und dann kam nichts mehr.
dann kam auch nichts mehr. Nee,
So, siehst du,
ist
genau das und genau das meine ich ja.
ja,
Es kann doch
genau.
nicht sein, dass eine Mannschaft, dass ein Gegentor dich so aus der Bahn wirft. Das ist für mich, das weiß ich nicht. Also vor allem nicht nach den ja doch einigermaßen guten Leistungen, wenn du die Ergebnisse gesehen hast in den Wochen vorher. Dann ist es mir
Das
unerklärlich, wie
stimmt.
dich so ein Gegentor so aus der Bahn werfen kann.
Genau, das
Und das ist
stimmt.
das, was ich meine. Und das hat ja jetzt auch nichts mit Weltmeistertrainer zu tun, wenn einem sowas auffällt.
Genau, dann kann man es ansprechen,
Also.
so sehe ich das auch. Genau. Gut, da wir ja alle müde sind und in Anbetracht der Zeit, noch zwei Sachen und ein paar
Aber ich
Empfehlungen,
wollte noch
ja?
was, ne,
Ja,
ich wollt noch was zu den 90er Jahren sagen.
genau, achso, da waren wir stehen geblieben im Märchenbuch, genau.
Ja. Nee, also. Nee, weil wir können natürlich immer auch als erster FC Magdeburg, wir können natürlich immer in die Vergangenheit gucken und uns immer und immer dahin Vergleiche ziehen, wo es halt wirklich schlecht war. Ich würde gerne dahin kommen, dass wir als erster FC Magdeburg dahin kommen, dass wir uns nicht mit den schlechten oder mit den schlechten Zeiten vergleichen, sondern dass wir uns mit den besseren und mit guten Zeiten vergleichen.
Ja, guter Ansatz.
Dass wir dahin kommen, weil wir entwickeln uns nicht weiter, wenn wir immer wieder sagen, na guck doch mal, vor 30 Jahren, da war doch alles noch viel, viel schlimmer. Dann entwickeln wir uns nicht weiter. Ich möchte dahin kommen, dass wir in 10 Jahren sagen, Mensch, guck mal, in 10 Jahren waren wir Aufsteiger in der zweiten Liga, jetzt sind wir gestandener Zweitligist. Das möchte ich sagen. Und nicht in 10 Jahren sagen, ach, guck mal, wo wir vor 40 Jahren waren. Ist doch schön, dass wir dritte Liga Abstiegskampf spielen. Nee, will ich nicht. Also das ist für mich halt auch immer, ist für mich auch so ein Stück weit immer so ein kleines Totschlagargument, wenn man Dinge in der heutigen Zeit kritisch sieht, wenn man dann kommt mit Sachen wie, na guck doch mal, wie es vor 30 oder 40 Jahren war. Also,
Ja, genau. Also ist halt immer so ein bisschen, genau, ist halt immer so ein bisschen die Frage, welchen Vergleichsmaßstab man halt ansetzen möchte, ne? Und also man könnte ja zum Beispiel auch sagen, naja, müssen wir nicht alles vergleichen mit dem Pokalsieg 74. So. Macht ja auch keiner so richtig,
genau,
irgendwie,
ja.
oder? Insofern, ja, wobei man, also aber auch nochmal würdigen kann, dass wir natürlich auch, und das stimmt auch, und da hat Dirk auf jeden Fall auch recht, also auch in den 90er Jahren, auch in den 2000er Jahren und auch vor noch gar nicht allzu langer Zeit, so, also Stichwort zum Beispiel Thomas Hossmann und sozusagen noch ein bisschen was früher, auch da gab es ja schon richtig grottige Spiele und richtig grottigen Fußball vom FCM, so und
Unbestritten,
kann
unbestritten.
man sich angucken, aber man kann
Aber
natürlich auch sagen,
diesen Verweis höre ich öfter in Diskussionen. Und da kommt man mir
genau.
nicht mit Thomas Hossmann, da kommt man mir auch immer mit den 90ern und guck mal, wie es vor 20 Jahren war.
Ja, aber das
Nee.
finde ich auch reichlich schräg. Also
Ist mir
das,
zu weit weg.
ja, ist es auch, finde ich auch.
Sport ist nun mal eine Zeit, das spielt in der Gegenwart. Klar, ich habe nichts dagegen, eine gewisse Spur demütig zu sein. Darum geht es gar nicht. Aber ich habe schon ein Problem. Nee, Problem ist auch das falsche Wort. Aber ich möchte ungern nur aufgrund des Verweises auf wie es vor 30 Jahren war, sagen, wenn man jetzt doch noch, hoffentlich nicht, aber wenn man jetzt dann doch noch absteigen sollte, warum auch immer, wie auch immer, dass man dann sagt, na, ist doch alles nicht so wild, guck doch mal, wie es in den 90ern war. Weil das ist für mich,
Naja, das stimmt. Da
das ist halt kein, das ist für mich halt kein
bin ich bei dir.
Vergleich.
Ja. Da hast du recht. Da hast du recht. Übrigens, sozusagen Blick in die jüngere Vergangenheit. Da habe ich jetzt hier noch, hätte ich jetzt hier noch das nächste Thema, was ich nochmal kurz aufbringen wollte. Das hätten wir letzte Woche schon diskutieren können, haben wir aber zu spät gesehen, zumindest ich. Nämlich die Information, dass Christian Beck den BFC verlassen wird nach dem Ende der Saison. Und wohl laut FUPA sozusagen mit einem Engagement in der Oberliga liebäugelt. Irgendwie munkelt man wohl was vom FSV Schöningen, jedenfalls hier in diesem Text von FUPA, den ich euch auch gerne in die Shownotes verlinke. Aber wenn er beim BFC aufhört, ja, und wenn Oberliga, dann kann er doch eigentlich auch bei der U23 spielen. Also bei unserer. So als Leitwolf, Mensch.
Aber warte mal, lass mich noch mal ganz kurz.
Aber jetzt komm mal bitte nicht mit der inneren Uhr.
Nein. Sagst du nochmal, wie nennt sich unsere Mannschaft?
U23?
Alles klar.
Ja, komm, ja, aber du hast
mehr
doch...
Mehr will ich dazu gar nicht sagen.
Ja, okay, dann nicht. Dann lassen wir das an der Stelle einfach auch so stehen.
Mehr will ich dazu gar nicht sagen.
Gut, okay. Dann zwingen wir dich dazu auch nicht. Ich könnte der Idee oder dem Gedanken halt schon durchaus was abgewinnen und es wäre jetzt auch nicht die erste U23, die den erfahrenen
da
Spieler hat.
Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber nochmal, wie heißt das Ding?
U23.
Womit hat man, als man in die Verbandsliga sich reinge-FSA't hat, womit hat man geworben in den, da hat man nicht geworben, dass der dann 36er Christian Beck als Mittelstürmer aufläuft.
Also, aber Thomas, das war doch letzte Saison.
Ja, naja.
Weißt du, was interessiert mich das Geschwätz von gestern? Weißt du doch, also da ist ja, doch auch unser Verein überhaupt nicht frei von. Also weißt du, insofern ja. Gut, okay, dann haben wir das hier auf jeden Fall mal platziert. Ich finde dieses Gedanke,
dass ich das feiern würde, wenn Beckus hier nochmal U23 spielt, da brauchen wir doch gar nicht drüber reden.
Ich meine, das ist doch auch perfekt, weißt du? Also du warst dann, spielst halt U23 nochmal ein Jahr, hilfst dann nochmal so ein bisschen mit und dann kannst du langsam so den Übergang...
Schießt nochmal 25 Tore.
Schießt nochmal 25 Buden, lässt sich ab und zu mal noch auf den Spielberichtsbogen in der zweiten Bundesliga schreiben und dann wirst du sozusagen Fußballrentner und wechselst in dein, was auch immer für eine Funktion beim Club. Fänd ich megamäßig cool, aber
ja,
mal gucken, Mal gucken, wo er landet.
Darüber brauchen wir noch gar nicht reden. Also wenn das passiert, geil.
Ja.
Absolut.
Ja. Aber
es konterkariert natürlich die Idee und die Bezeichnung einer U23.
Ja, Mann, ist ja richtig. Hast du ja schon recht.
Weil da wurde ja gesagt, dass man da die Jugendspieler des FCM, die nicht den Sprung schaffen in die erste Mannschaft, dass man die dort weiterentwickeln möchte.
Perfekt, passt doch. Wenn wir den Sprung in die erste Mannschaft nicht schaffen, dann kann er den zweiten spielen. Das ist doch super gut für Christian Beck. Ne, der hat doch auch irgendwann...
Nicht aus der Jugend, Mann!
Ja, das ist richtig. Also, naja, nicht aus unserer, aber aus irgendeiner Jugend früher kam er ja auch mal halt irgendwann. Also insofern.
Also grundsätzlich würde ich es natürlich feiern, wenn Christian Beck dann hier für unsere U23 nächstes Jahr aufläuft. Da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Also,
ja, das wäre schon noch ein Grund, da hinzugehen. Also noch ein Grund mehr, da mal öfter mal vorbeizugucken, genau.
Aber ja. Ich möchte da auch nochmal, nicht, dass Dirk das jetzt falsch verstanden hat, ja. Also, weil Dirk hat uns nämlich noch was geschickt oder mir und hat mir dann geschrieben, viel Spaß beim Sonstiges, das könnte länger werden, da hat er nicht Unrecht. Er hat mir hier nämlich ein Zeitungsschnipsel, ein Foto von einem Zeitungsschnipsel geschickt. Da nochmal danke für, Dirk.
Foto eines Zeitungsschnipsels, okay.
Naja, leck mich doch, es ist 22:20 Uhr, ey.
Das ist korrekt.
MFFC wird blau-weiß. Im Sommer 2024 endet die Ära des Magdeburger Frauenfußballclub. Die Frauen und der Nachwuchs wechseln unter die Flagge des ersten FC Magdeburg. Dem Vernehmen nach haben sich beide Vereine auf eine Eingliederung des MFFC bla 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 als Abteilung bei Blau-Weiß geeinigt.
Ja, weißt du, was lustig ist? Das war mein zweites Thema.
Haha.
Hätte ich jetzt auch angebracht. Habe ich nämlich auch, wurde mir heute, warte, Ehre wem Ehre gebührt. Das kam nämlich über Instagram rein. Möchte aber den Namen richtig sagen. Einen kleinen Augenblick. Dum-dum-dum-dum. Wurde mir das nämlich auch zugespielt von Julia Marie, genau. Schöne Grüße an der Stelle. Aber warum meinst du, könnte das länger werden?
Weiß ich nicht. Hätte sein können, dass du da jetzt noch einen Gesprächsbedarf hast zu dem Thema.
Was heißt Gesprächsbedarf? Also ich hätte dich jetzt gefragt, wie du es findest. Also wie du
ja,
sozusagen
richtig.
So diese Idee, also ja, so, genau. Und also ich finde das cool. Ich finde das einfach cool.
Es hilft beiden. Es hilft dem MFFC, ja. Weil machen wir uns nichts vor, du stößt da schon an Grenzen.
Ja.
Wenn du da, das siehst, guck dir die Entwicklung ist da einfach inzwischen leider muss man sagen. So, aber es ist nun mal so, guck mal in die Frauen-Bundesliga, da hast du mit, ich glaube, mit Turbine Potsdam, die auf einem Abstiegsplatz inzwischen stehen, und Ich weiß es gar nicht genau, da müsste ich jetzt nachgucken. Ich glaube,
Konzi
es
sagt
gibt
gerade, die
noch
haben
eine.
einen Punkt. Die
Ja,
haben
nee, haben
einen
die.
Punkt?
Nee, 5 Punkte haben die.
Fünf Punkte.
Ich gucke gleich mal. Aber auf jeden Fall, ist das, glaube ich, der richtige Weg, auch für den MFFC, weil du damit natürlich, ja, du schaffst dir natürlich auch ganz andere Möglichkeiten.
Genau, ja. Und ich finde es,
Du profitierst dann auch vom
genau.
Sponsornetzwerk des FCM etc. pp. Das hast du halt vorher alles nicht. Und das ist für den MFFC ist das Beste, was passieren konnte. Meiner Meinung nach, mit dem Blick von außen, den man da hat.
Ja, also das kann ich jetzt aus der Ecke kann ich das überhaupt gar nicht einschätzen, würde aber auch vermuten, dass, also man führt ja keine Gespräche, wenn man jetzt nicht auch ein Interesse und auch einen Sinn dahinter hätte und einen Sinn dahinter sehen würde. So, insofern gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass da schon auch seinen Willen und Bestrebungen gibt, die wird ja keiner mit vorgezogener Knarre oder mit vorgehaltener Waffe irgendwie dazu zwingen, da so ein
So, wenn du,
Gespräch zu gehen.
warte, so, ich habe jetzt die Tabelle offen. Wenn du jetzt mal guckst, jetzt, wenn man sich jetzt mal die Tabelle der
Acht Punkte haben sie
Frauenfußball-Bundesliga
übrigens.
anguckt. 8 Punkte, so. 12 Mannschaften.
Hast du
VfL
SGS Essen?
Wolfsburg, Bayern München, Eintracht Frankfurt, TSG Hoffenheim, Bayer Leverkusen,
Genau.
SC Freiburg, dann hast du SGS Essen, Meppen, Duisburg und Potsdam. Und Duisburg
Richtig.
und Potsdam stehen auf dem Abstiegsplatz.
Ja.
Und der Rest, also dann hast du nächste Saison, wenn du Glück hast, noch 2 Mannschaften, die eben, ich sag mal, unabhängig sind von diesen Bundesligisten im Fußball. Die Entwicklung ist dahin jetzt einfach gegangen, dass du als Verein wie Turbine Potsdam, also selbst erfolgreicher Verein wie die Frauenmannschaft von Frankfurt, ich weiß jetzt nicht, wie sie hießen damals.
FFC?
Ja, FFC Frankfurt, genau. Dass die eben jetzt auch zur Eintracht gehören, dass das jetzt eben Eintracht Frankfurt ist, daran siehst du ja, das war logischer Schritt einfach, da
Ja.
jetzt unter dem Dach des FCM da das weiterzumachen. Und
Genau. Ja, und ich
von
find's,
daher
ja.
kann ich das auch begrüßen.
Ja, ich finde das auch total cool. Also tatsächlich, und alles das, was du sagst, würde ich jetzt nicht nochmal wiederholen, finde ich gut. Und dann hat sozusagen auch der Frauenfußball bei der ersten Adresse am Platz einfach auch eine Heimat. So, das finde ich auch cool. Zumal, was man ja auch, ich glaube, das hast du mal erzählt, entweder hier im Podcast oder wir hatten uns mal so drüber unterhalten, ist ja sowieso auch schon engere, also Verbindungen gibt zwischen dem FCM und dem MFFC, die ja da auch auf den Trainingsplätzen mitarbeiten und so weiter, Zeug. Also das ergibt aus vielen Gründen einfach wirklich Sinn. Und ich find's top, ich find's cool. Ich feiere das zumindest jetzt erstmal so diese Informationen. Da muss man mal schauen, wie das dann nachher sich auch in der Praxis darstellt, wie es gelebt wird und so. Aber ganz grundsätzlich habe ich da alles andere als ein Problem mit. Finde das gut. So, genau. Und finde es ein bisschen lustig, dass wir das beide als Thema hatten. Aber finde ich jetzt gar nicht so ein riesen Diskussionsthema. Ich finde das nicht, also ich kann mir vorstellen, dass man das auch kontrovers diskutieren kann so. Aus meiner Warte gibt es da jetzt aber eigentlich keine Kontroverse. Also ich meine, warum denn nicht das alles unter der Dachmarke 1. FC Magdeburg laufen zu lassen? Also
Sehe ich auch so.
passt doch, passt doch.
Das ist
Und wenn
jetzt
es,
nicht kein Skandal, nee.
genau, so, und bevor uns der Thomas einschläft und ich auch, hätte ich noch zwei Empfehlungen, die aber auch aus der Hörerinnen und Hörerschaft und der
Du
Community
wolltest
kommen.
noch was sagen zum Thema Kritik, Jubel und US-Sport.
Nee, dazu wolltest du was sagen.
Ich
Ich
wollte
hatte,
was sagen.
ja, weil du mir das irgendwann, als wir mal telefonierten, hast du mir, also
Ja, weil, ne, weil
nochmal.
das passt, das, also das passt ja sehr gut zu dem, zu der, so ein bisschen auch zu der Kritik an Kritik, die Dirk da geäußert hat.
Ach so, ja, okay, na dann hau mal raus,
Ja,
ja.
es passt ja ganz gut. Also wir
Ja.
könnten natürlich auch Zustände haben, wisst ihr, Alex und ich interessieren uns ja auch so ein bisschen für diesen Basketballsport, der dann in den USA gespielt wird. Und da war jetzt am Wochenende oder jetzt diese Woche Auftakt der Playoffs. Und da war dann Spiel 1 in Milwaukee. Und die haben verloren. Und da stand es 3 Minuten vor Schluss, oder ja, 3 Minuten vor Schluss lagen die mit 11 Punkten zurück. Also das wäre ungefähr so, wie wenn es bei uns in der 92. Minute 1-2 gegen Sandhausen steht. Und dann lagen die zurück und dann geisterte da so die Kamera rum und dann war das Motto Let's Party. Und dann das, die ganze Halle in einer enthusiastischen Stimmung,
Ja,
wie gesagt, die lagen
ja.
gerade zurück. Spiel 1, Serie, Playoffs, es wird ernst, ja, es geht auf die Meisterschaft zu. Und dann feiern die da alle, dann freuen die sich. Ja, also so könnte es natürlich dann bei uns auch sein, wenn man das nicht wünscht, dass kritisiert wird. Weil dann könnten wir uns auch bei einem 1:2 alle im Stadion an die Hände fassen und uns freuen und ja, Party, wir liegen hinten gegen Sandhausen 1:2, scheißegal, wir machen Party. Also das ginge natürlich auch.
Ja.
Will glaube ich auch keiner.
Nee, und das Schlimme ist jetzt immer, wenn ich jetzt Playoffs gucke, muss ich da immer dran denken, an dieses Gespräch, was wir da hatten. Und dann jetzt fällt mir das noch viel, viel mehr auf. Mir fiel das natürlich vorher auch schon auf. Diese Kisscam-Geschichten und hier
Ja,
Dental Floss
genau.
Dance und Air-Guitar-Bullshit und so. Und ich habe da irgendwie jetzt beim letzten Spiel, was ich geschaut hatte, ich glaube, das war, was war das denn? Clippers gegen Phoenix, Spiel 2, habe ich da mal richtig gehend drauf geachtet. Da geht es ja wirklich ausschließlich um Brüllen und laut sein und durchdrehen. So, das ist ja der Punkt. Du sollst ja durchdrehen und sollst irgendwie frenetisch
Genau.
sein.
Und deine Mannschaft kann aber gerade mit 20 Punkten
Richtig,
hinten
es
liegen.
ist so scheißegal, was auf dem Parkett, also weil du sozusagen, du kaufst quasi ein Ticket also du kaufst ein Ticket für ein Entertainment-Produkt, wo unter anderem auch Basketball gespielt wird. So.
Genau.
Und es passiert einfach noch eine ganze Menge mehr Bums, nämlich eben besagtes T-Shirt-Kanonen und hast nicht gesehen und Cheerleaders und irgendwelche Dank-Akrobaten und Skills-Challenge und sonstige Sachen, die dich einfach halten, ne, so. Und dann gehst du wahrscheinlich dann nach Hause und denkst dir so, also als sozusagen durchschnittsamerikanischer Mensch ohne ostzonale Fußballsozialisation, ja, war eigentlich schon ganz unterhaltsamer, lauschiger Abend. Meine Mannschaft hat zwar verloren, das ist scheißegal. War cool.
Genau.
So. Ja, finde ich auch schräg und ich glaube aber, dass das, also ich hoffe, dass wir da noch sehr, sehr weit entfernt sind, so, aber naja, diese ganze Entertainment-Sache, ja, die nimmt ja bei uns auch zu. Da gab es übrigens letzte Woche auch ein Feedback. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube von Stefan auch, der mir das dann nochmal per WhatsApp schickte, dass es interessant ist, dass wir uns sozusagen oft kommerzkritisch äußern und dann aber eben diesen US-Sport so feiern und auch da gibt es natürlich einen Punkt. Auf der anderen Seite finde ich, naja, der US-Sport ist in der Stelle kommunikativ einfach ehrlicher, so, weil da
Die geben es
klar,
halt zu.
nee, weil es da klar ist, dass es darum geht,
Die
A, Geld
sagen
zu verdienen
halt,
und Unterhaltung zu
genau,
betreiben,
die sagen halt,
durch
wir wollen
Sport,
Geld
genau.
verdienen.
Ja,
Also die sprechen es halt aus. Während die
genau.
Fußballvereine immer noch so drumherum tun, ja, wir machen das natürlich alles nur für die Fans. Na klar.
Genau, ja,
Wenn,
für die Fans und deren Geldbeutel, so ist es ja eigentlich.
genau, ja, genau.
Richtig,
Also
genau.
der US-Sport geht halt einfach ehrlich damit um. Die sagen ganz klar, ja, wir wollen Geld verdienen.
Genau.
Und davon eine Menge.
Und davon möglichst viel, ja, richtig.
Und
Genau.
das sagen die aber ganz offen, das kommunizieren die auch so. Und deswegen feiere ich das halt so ab, weil die sagen ganz klar, was sie wollen. Der Fußball gibt doch das nicht zu.
Ist bei Spielerwechseln übrigens das Gleiche, ne? Also wenn man da, also wenn sozusagen Mannschaft, also Spieler die Mannschaft wechseln, weil sie halt irgendwo anders ein besser dotiertes Angebot bekommen, dann wird das halt eher gefeiert, ne? Dass man halt sagt, naja, na klar, also geil, der hat einen geilen Deal gemacht. So, völlig verständlich, muss er machen. Ja, also das ist halt eine andere Welt. Ich weiß auch gar nicht so genau, ob man da nicht vielleicht auch irgendwie Äpfel mit Birnen vergleicht so ein bisschen,
Ja, ein
aber
bisschen schon, weil du hast ja ein ganz anderes System auch, ja.
genau.
Geschlossenes Ligensystem etc. pp. Ist
Genau.
ja ganz anders. Also klar, aber nur wenn man Kommerz kritisiert, heißt das ja nicht, dass man dann bestimmte Dinge, die der Kommerz mit sich bringt, auch schlecht finden muss. Ich hatte ganz kurz erzählen, auch eine Diskussion mit einem Kollegen darüber, über das Thema Kommerz und Fernsehen, TV und Einfluss und Fernsehgelder und dann diese Kritik daran, dass ja das alles so schlecht ist und bla. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, aber wenn du es haben würdest, wenn wir es jetzt haben würden wie früher, dann würde die zweite Liga grundsätzlich sonntags spielen und die erste Liga grundsätzlich samstags. Das heißt, deine Spiele, die du guckst, die du jetzt, wo du sagst, da kann ich mal einen Freitag hin, da kann ich mal einen Samstag hin, also du kannst halt deine Wochenende auch anders planen, weil du dann eben Samstag vielleicht doch mal zu deiner Oma zum Geburtstag gehen kannst und dich eben nicht entscheiden musst, gehe ich zum Fußball oder gehe ich zur Oma. Dann müsstest du dich halt darauf einrichten, wenn es diesen ganzen Kommerzbums nicht gäbe, dann wären die Spiele, die Zweitligaspiele, alle am Sonntag. Immer. Jedes einzelne Spiel, von Spieltag 1 bis 34.
Kannst aber auch
Immer
gut
an einem
beplanen,
Sonntag.
eigentlich, finde ich.
Ja, natürlich, aber da hat er zum Beispiel selber, hat er auch gesagt, nee, das wäre scheiße. Also er sagt, er findet es halt ganz gut, dass es so ist, dass es auch mal ein Freitag ist oder auch mal ein Samstag oder auch mal ein Sonntag, weil man dann eben die Wochenenden auch anders planen kann.
Aber interessant, ja. Das ist sozusagen
Ja, das meine ich ja damit. Genau,
ein
genau.
Pro-Argument für die Zerstückelung des Spieltages. Also sowas
Ja,
gibt es offenbar
natürlich.
auch halt. Das find ich ja echt
Natürlich
krass.
ist es ja, natürlich. Also, dass das jetzt nicht die Absicht war, der Zerstückelung der Spieltage, dass die Fans deswegen ihre Wochenenden besser aufteilen können, das ist doch ganz klar. Aber es ist halt ein Nebeneffekt dessen.
Ja, stimmt.
Es ist halt ein Nebeneffekt, der aufgrund dessen entsteht. Da kann man jetzt natürlich auch über Kommerz sich wieder, kann man natürlich wieder über Kommerz meckern, kritisieren, aber letzten Endes hat der Kommerz dieses mit sich gebracht, dass du eben auch mal an einem Freitagabend spielst oder auch mal an einem Sonntagabend. Nee, Sonntag, also Samstagabend oder Samstagabend gegen Braunschweig zum Beispiel um 20:30 Uhr. Also Ansonsten wäre das Spiel gegen Braunschweig jetzt fest am Sonntag um 15:30 Uhr. Und da könnte mein Kollege dann zum Beispiel nicht hin, weil ich mit dem am Sonntag zum Seminar fahre. So, also das sind dann eben so Kleinigkeiten, ja, wo du dann eben entsprechend dann auch sagen musst, oh, vielleicht ist ja das, was der ganze Kommerz mit sich bringt, vielleicht doch nicht alles so schlecht. Ja, und
Ja, beziehungsweise hat es Auswirkungen, die man dann auch gut für sich nutzen kann. Ja, das stimmt, das stimmt.
genau.
So, bevor ich euch jetzt hier alle ins Bett schicke, hätte ich noch zwei Empfehlungen, die ich gern loswerden wollen würde. Wie gesagt, wie kurz angekündigt schon, die kommen aber auch aus der Community und sind jetzt Empfehlungen, die ich ungehört und ungesehen weitergebe, weil wir eh die coolsten Hörerinnen und Hörer haben. Und zwar zum einen bin ich darauf hingewiesen worden oder sind wir darauf hingewiesen worden, dass Heiko Horner im Podcast des MDCC zu Gast war. Der MDCC, glaube ich. Also von MDCC jedenfalls. Der Magde-Podcast heißt der. Und was denn? Das ist spät. Mann. Also jedenfalls.
Von das,
Von das MDCC,
von
genau.
das, der Gerät, genau.
Gedöns, genau. Also jedenfalls, Heiko Horner war da zu Gast. Also, wie gesagt, ohne es gehört zu haben, glaube ich, kann man die Folge hervorragend empfehlen, weil Heiko Horner
Heiko
einfach
Horner,
überragend
genau.
ist. Überragend
Eben.
ist und immer, immer großartige Geschichten zu erzählen hat. Ich glaube, das lohnt sich wirklich, da reinzuhören. Ich werde es verlinken und zusehen, dass ich mir das jetzt in den nächsten Tagen auch nochmal reinziehe und angucke und anhöre. Und Stichwort angucken, Florian Kahrt war bei einem YouTube-Format zu Gast, das heißt Match Report Stammtisch und spricht dort so ein bisschen über ja, diverseste Sachen, unter anderem eben auch, was er halt versucht, um fit zu werden, um wieder Fußball spielen zu können und so weiter. Also auch das sicherlich. Sicherlich lohnenswert anzuschauen. Auch diesen Link gibt es in den Shownotes. Da könnt ihr da noch mal reinschauen und euch das geben. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht geschafft zu gucken. Hast du eins von beiden schon gehört und oder gesehen?
Heiko habe ich angefangen.
Ach so.
Großartig,
Okay.
großartig.
Ja,
Also
das
ist
lohnt.
wirklich, kann man nur empfehlen. Also,
Wie
ja, ist
gesagt.
halt Heiko Horner. Das
Ja, wie
ist
gesagt, Heiko Horner, bester Mann. Ja.
No-Brainer sozusagen.
Genau. Schön. So, du hast jetzt gerade schon angedeutet, du fährst Samstag irgendwie auf Seminar oder Sonntag oder wie auch
Sonntag.
immer. Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich nächste Woche mal pausieren, weil du irgendwo bist und viele wichtige, gute Dinge lernst, ne? Irgendwie, irgendwo. Oder?
Davon gehe ich aus, dass ich da viele gute Dinge
Genau,
lerne, ja.
genau. Das würde also heißen, dass wir eine kleine Pause machen nächste Woche und dann in der ersten Maiwoche, glaube ich, wieder aufnehmen und dann besprechen müssten.
Hamburg und nein.
Na, Braunschweig?
Braunschweig und Hamburg, so rum.
Braunschweig und den HSV, stimmt, genau. HSV ist ja dann
Genau.
das nächste Heimspiel, was dann stattfindet, vorbesprechen. Braunschweig, nee, Braunschweig und den HSV nachbesprechen, so rum war es, ja.
Nachbesprechen und Heimheim vorbesprechen.
Genau. Können wir
Ja.
da machen. Also so wird es sehr wahrscheinlich, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich laufen, dass wir nächste Woche ein kleines Timeout nehmen und dann eben in der ersten Maiwoche wiederkommen. Genau. Und ansonsten ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, Stadion ausverkauft in Braunschweig. Tickets war jedenfalls ein großer, großer Run auch auf unserer Seite. Das habe ich mitbekommen über die Fanbetreuung, die wohl
Ja.
da richtig zu tun hatten, irgendwie Tickets ja, dann zuzuteilen oder so,
Ja,
jedenfalls was da über
ist
die
ja auch mein
Fanclubs
Gott.
ging.
Wichtiges Spiel, interessanter Gegner, es ist nah, es ist also klar.
Genau.
Erwartbar.
Erwartbar, richtig. Ja, und wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Also, schauen wir mal, was da rauskommt. Ich hoffe, dass wir dann mit einem entsprechend euphorischen Ergebnis dann halt auch in das HSV-Spiel zu Hause gehen können. Gucken wir mal. Auf jeden Fall machen wir heute hier einen Deckel drauf auf die Nummer und weiß nicht, ob mein Souffleur jetzt hier noch was auf seinem Zettel hat, was ich irgendwie besprechen muss.
Ganz kurz noch, ich habe noch was zum kommenden Spieltag.
Ja.
Weil, also schon interessant, weil es spielen ja am Samstag vor uns Rostock gegen Fürth, Bielefeld gegen Hannover und Nürnberg gegen Düsseldorf. Das sind ja für uns schon auch interessante Spiele, weil es einfach alles Mannschaften sind oder weil auch Mannschaften dabei sind, die hinter uns stehen. Und da. Mal gucken, wie das dann ist, wenn unsere Mannschaft mit dem Wissen der entsprechenden Ergebnisse dann in dieses
Ach
Spiel in
so,
Braunschweig
meinst
gehen
du?
wird.
Ja, okay. Ja, spannend. Auch auf jeden Fall ein spannender Aspekt. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Heieiei. Oh, und jetzt wird hier noch wild geschrieben auf dem Stichwortzettel. Also auf jeden
Oh,
Fall.
Hansi, du kannst doch einfach was sagen.
Ja, weiß ich nicht. Ach, genau. Und nur der Vollständigkeit halber steht hier auch noch auf dem Zettel, sei noch erwähnt vom Alterspräsidenten, dass sich am 16.04.2023 der erste Todestag von Joachim Streich. Wie sagt man jetzt? Fehlt mir das Verb dazu? Gejährt hat, genau.
Gejährt hat.
Ge Danke. Erstmalig gejährt hat, genau. Also,
Erstmalig, ja.
ja, oder?
Ja, 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 ja.
Haut auch sprachlich einigermaßen hin, genau.
Ja.
Ja, also vielen Dank für den Hinweis noch an der Stelle. Natürlich unvergessen, ist ja logisch.
Ist das vielleicht der
Und
Grund, dass wir das erste Mal am Behindertentag verloren haben?
das könnte natürlich sehr gut sein. Da fallen mir jetzt noch zwei
Das
andere
erste Mal
Gründe.
übrigens am Behindertentag verloren.
Ist richtig, da fallen mir noch zwei andere Gründe ein, zum Beispiel das 01 und das 02. Aber gut, das ist jetzt wieder doof, ne?
Nochmal, das erste Mal am Behindertentag verloren.
Weiß ich. Jede Serie endet einmal. Katsching.
Skandal.
Katsching. Ich habe
War eigentlich
sowieso.
immer.
Ich habe eh viel zu wenig Phrasen hier. Ich mache mir mal noch eine. So. Genau. So, okay, pass auf. Wir machen jetzt hier Schluss, weil das endet doch sonst wieder wüst und
Mach mal
so.
Schluss.
Genau. Und dann dir auf jeden Fall eine gute Fortbildung nächste Woche. Und dann
Ja, auf jeden Fall. Das wird lustig.
hören wir uns hier alle in alter Frische dann in der ersten Maiwoche wieder.
Maiwoche.
Ja, genau, dann ist tatsächlich schon Mai und das ist dann auch der letzte Saisonmonat. So,
Im
also
Mai
viel.
ist dann alles vorbei.
Ja, so oder so, genau. So,
Ja,
jetzt ist.
naja,
So, jetzt aber wirklich. Also, Thomas, hau rein,
ja.
wir hören uns die Tage und
Ja.
melden
Allen
uns
Fahrern
dann.
viel Spaß am Sonntag, am Samstag und
Sportfrei.
bringt drei FCM-Punkte wieder mit. Was er mit den Punkten in Flensburg macht, ist mir persönlich egal.
Richtig, geht mir ähnlich. Also, in diesem Sinne, macht's gut, bis
Ciao,
denne.
ciao.
Tschüss.
Niemand kann